Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon zu euch gesagt habe. Und trotz allem, ich werde nie müde. Ich freue mich jede Woche auf den Podcast. Und heute wird es richtig voll, weil Björn und ich, wir haben gesagt, wir machen mal wieder so ein bisschen Oldschool. So wie vor 3-4 Jahren. Wir sprechen einfach über alles, was uns irgendwie in die Quere kommt. Die Saison ist einfach wirklich unglaublich lang. Es passieren so viele Dinge. Aber jetzt erstmal, hi Björn, auch er ist wieder mit dabei, weil alleine ist es einfach langweilig.
Yes, was geht? Herzlich willkommen zum 5. Viertel, mittlerweile eurem regelmäßigen Podcast und ein Podcast, der Kategorien hat und der feste Themen hat. Aber damals, Max hat es gerade erwähnt, erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit, als wir keinen festen Upload-Termin hatten. Wir haben uns einfach alle paar Tage mal geschrieben, so ey, wollen wir mal wieder Podcast aufnehmen? Manchmal auch so wochenlang nicht, also manchmal auch wirklich so 10 Tage, 11 Tage lang nicht aufgenommen. Ganz komisch. Und dann sind wir wirklich immer rein. Wir haben uns nicht gesehen auf der Kamera und wir haben, glaube ich, sogar über Skype am Anfang noch aufgenommen. Das war auch so eine grottige Qualität immer. Und dann haben wir da wirklich komplett blind einfach diesen Podcast aufgenommen. Und jetzt heutzutage sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene, Gott sei Dank. Ich glaube, dadurch ist auch die Qualität deutlich gestiegen. Ich glaube, damals haben wir auch einen krassen Zugang vermerkt, oder? Ich erinnere mich,
glaube ich, jetzt, meinst du, oder?
Ja, Zuwachs, genau. Mhm. Als wir angefangen haben, regelmäßig aufzunehmen, ich glaube, dass wir damals gesagt haben, so okay, jetzt fühlt sich das hier richtig an wie eine Podcast-Community, jetzt geht hier langsam was.
Ja, es ist schon extrem wichtig, da eine Struktur reinzubekommen. Man weiß einfach, am Mittwoch kommt die Folge. Wir hatten ja damals auch noch kein Patreon. Auch da, wir hatten einfach keinen Plan, was wir da machen sollen. Und jetzt weiß man einfach, am Mittwoch kommt die Main-Folge. Am Wochenende gibt's noch eine Patreon-Folge. Das Ganze hat irgendwie Plan, Struktur und nicht irgendwie wild durcheinander. Natürlich, es ist halt immer nur ein Pod in der Woche. Es gibt ja andere, die machen 3-4 Pods in der Woche. Aber dadurch freut man sich halt auch immer, weil ich glaube, wir haben damals dann auch manchmal so Phasen gehabt, da haben wir dann irgendwie 3 Pods aufgenommen in der Woche, dann hatten wir wieder 2 Wochen, da haben wir gar nichts aufgenommen und so ist es jetzt einfach, ein bisschen strukturierter und ergibt, glaube ich, auch Sinn. Ist wirklich heftig, wir machen jetzt schon seit 5 Jahren diesen Podcast, wir waren vor 5 Jahren in Athen, sind auf den Namen gekommen, erste Folge Kawhi Leonard Trade zu den Raptors, oder war es, glaube ich, damals?
Ja.
Genau, richtig. Und jetzt mittlerweile, es ist so mega viel passiert, auch mit der NBA und die ganzen Kooperationen. Und wir sind euch dann natürlich auch alle unglaublich dankbar. Und wir befinden uns jetzt schon wieder Saisonendspurt. Also jetzt sind es wirklich nur noch 3-4 Wochen. Dann steht es endlich fest, wer muss ins Play-In, wer steht an der Spitze. MVP-Rennen, auch super spannend. Besprechen wir jetzt zwar heute nicht, aber trotzdem, ich bin so gespannt. Jokic oder SGA, wer wird's? Es sind jetzt gerade eben aktuell meine beiden Top-Favoriten. Und ansonsten, das Play-In könnte halt auch, vor ein paar Tagen sah das Play-In aus, Suns gegen Mavs und die Warriors gegen die Lakers. Und ich dachte mir, stell dir mal vor, jetzt hat sich's wieder ein bisschen, jetzt sind, glaube ich, nämlich die Kings an der 7. Yeah. Jetzt wird's, glaube ich, aktuell wären's die Kings gegen die Mavs. Aber stell dir mal vor, die Suns gegen die Mavs und die Warriors gegen die Lakers im Play-In. Ey, da wären die Einschaltquoten auf jeden Fall garantiert gewesen.
Das wären Einschaltquoten wie Game 7 der Finals, glaube ich. Das würde jeder sehen wollen. Überleg mal K.O.-Spiele zwischen diesen Teams. Ja, es wäre unfassbar. Ganz kurz noch zu deiner Podcast oder zum Podcast-Sache, um das abzuschließen. Man muss ja bei uns beiden sagen, anders als bei vielen, auch vor allem in den USA sehe ich das viel, da haben viele Leute einfach nur ihren Podcast. So, das ist deren Outlet und alles andere ist quasi Zusatz. Und bei uns war es ja von Anfang an umgekehrt. Bei uns war es, wir waren beide YouTuber mit laufenden YouTube-Kanälen oder 2 Kanälen beide jeweils sogar. Und dann haben wir gesagt, ey, lass doch zusammen einen Podcast machen. Und ich glaube, deswegen war am Anfang das für uns auch ziemlich schwer. Ich weiß nur, wie schwer das für mich war am Anfang. Vor allem die ersten paar Jahre. Ich wusste überhaupt nicht, wie trennt man denn jetzt diese Themen voneinander? Ich mochte das früher auch nicht, wenn einer von uns schon ein Video gemacht hat zu einem Thema und dann haben wir es danach im Podcast besprochen, weil ich immer fand, dann zieht der Podcast nicht mehr, dann ist es für die Leute nicht so spannend, weil sie quasi die eine Meinung schon kennen. Aber ich habe total diesen Diskurs und Diskussionskontext irgendwie vergessen und dass die Leute einfach gerne einschalten. Und was man auch sagen muss, Podcast und YouTube-Community sind oft völlig verschiedene Leute. Ja. Also wie viele Leute sagen uns, ey, ich höre mal den Podcast auf einer Autofahrt. Das sind aber Leute, die gucken vielleicht gar nicht viel YouTube oder gucken kein Basketball-Content auf YouTube. Also das musste sich auch erst einpendeln über die Jahre. Aber jetzt mittlerweile muss man sagen, haben wir schon eine ganz gute Rezeptur gefunden. Und jetzt wieder zur NBA zurück. Ich bin voll bei dir. Also was mich, du hast gerade den Endspurt der Saison so ein bisschen positiv verkauft. Ich bin jetzt mal kurz der Downer von der Seite. Mich fuckt dieser letzte Monat jetzt gerade schon ein bisschen ab, weil ganz ehrlich, das Play-In, also nicht das Play-In, aber die 10 Teams in jeder Conference stehen halt. Weißt du, es wird nicht mehr passieren, höchstwahrscheinlich, dass jetzt plötzlich die Nets, die gerade an der 11 sind, die sind 3 Siege hinter den Hawks. Ich sehe die jetzt die Hawks nicht angreifen und ich sehe die Hawks auch nicht so reinscheißen, dass die jetzt plötzlich aus dem Play-In fliegen. Das heißt, für mich sind die Hawks und die Bulls eigentlich safe in den Play-Ins und davor die Heat, die rutschen eh nicht mehr raus. Und das Gleiche gilt dann für den Westen. Da hast du zwischen den Warriors und den Rockets, Warriors an der 10, Rockets an der 11, da hast du 5 Spiele Unterschied, die fallen da auch nicht mehr raus.
Ja, da passiert nichts mehr, ja.
Und ich habe ja in meiner KBJ-Show auf dem Hauptkanal, habe ich ja immer so dieses Bit drin gehabt, wo ich am Ende mit den Leuten die Tabelle durch bin. Mittlerweile habe ich das rausgeworfen, weil ich jeden Tag sage so, ja, okay, gut, im Play-In wird sowieso nichts mehr passieren, die Rockets kommen da nicht mehr hoch und die Raptors, die Nets kommen da auch nicht mehr hoch. Also dieser letzte Monat, er zieht sich schon. Die Play-Ins werden sehr geil. Playoffs werden mit die besten, hoffentlich, die wir jemals gesehen haben. Ich glaube da fest dran. Aber dieser März, ey, ich kann den jetzt schon nicht mehr sehen.
Ja, ich habe vor dem Pod überlegt, wie ich so reingehe. Ich habe gedacht, komm, ich gehe rein mit positiver Energie. Hab das mit Björn aber nicht abgesprochen. Ich habe nämlich auch vor dem Pod habe ich zu Björn gesagt, boah, der letzte Monat, man merkt schon wieder, 82 Spiele, die Saison ist einfach zu lang. Jetzt gibt's auch gerade eben wieder leider mehrere Verletzte, weil wir auch gerade eben über die Rockets gesprochen haben. Gott sei Dank, Schengen ist anscheinend eine größere Verletzung entkommen. Das sah wirklich richtig übel aus. Aber ja, bei den Warriors ist auch Stephen Curry anscheinend auf jeden Fall noch 2-3 Spiele raus. Also die Warriors werden da unten wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr rauskommen. Also jetzt geht's vielleicht wirklich nur noch um Konstellationen. Es ist vielleicht ganz spannend, da können wir später vielleicht ganz kurz drauf schauen. Die Nuggets sind jetzt mittlerweile an der 2. Das bedeutet, das Play-In-Team, was an die 7 kommt, hat dann nicht die Freude, gegen OKC oder die Timberwolves zu spielen, sondern muss gegen den amtierenden Champ ran. Da hat wahrscheinlich jetzt auch
crazy.
Hat wahrscheinlich keiner so richtig Bock. Aber ja, auch Eastern Conference, und ich bin auch ehrlich zu dir. Also Eastern Conference Play-In, ey, geh mir weg. Hawks gegen Bulls und Heat gegen Pacers wäre das aktuell. Also. Ja. Das ist, vielleicht rutscht noch Philly rein, ich hoffe es natürlich nicht, es kann aber passieren, die letzten Wochen einfach viele Verletzte, was heißt viele Verletzte, es sind einfach alle verletzt, Maxi ist jetzt Gott sei Dank wieder zurück, aber ja, es ist schon ein klein wenig zäh jetzt, aber hey, noch 4 Wochen, dann ist es durch und dann geht's endlich los mit den Playoffs und ja, das ist dann die beste Zeit des Jahres und da freut man sich dann auch einfach drauf, genauso wie auf die Starting Five, die heute Björn mitgebracht hat. Letzte Woche war ja ich dran, weil Björn war in Toronto, da hat sich das Angebot. Übrigens geil, ihr seid in Toronto, interviewt Jakob Pöltl und ich glaube, Jakob Pöltl ist jetzt verletzt, oder? War nicht Jakob Pöltl sogar irgendwie, er muss operiert werden und ist raus für ein paar Wochen?
Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, die News.
Ja, doch, auf jeden Fall. Jakob Pöltl ist verletzt, wie mir gedacht, wahrscheinlich heimlich One-on-One gespielt. Björn Sievers gegen Jakob Pöltl.
Ey, Donnerstag kommt der Toronto-Vlog, dann kannst du ja mal gucken, ob wir gegen ihn gespielt haben oder nicht.
Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, Alright. Wir gehen rein mit der Starting Five, dann machen wir ganz normal unsere Kategorien. Und dann schauen wir einfach so ein bisschen auf die aktuellsten Themen der Liga und dann sind wir durch, genau.
Okay, ich fange mal mit was Lustigem an. Wir haben am Samstag, glaube ich, über eine Supporterfrage geredet. Da hat ein Zuhörer uns geschickt, ey, mit wem würdet ihr gerne 1-gegen-1 in der NBA spielen? Und wenn ihr gewinnt, dann bekommt ihr seinen Vertrag. Mhm. Und das Ganze haben wir so ein bisschen aus Spaß beantwortet. Du hast Lonzo Ball und Ben Simmons gesagt. Ich habe gesagt, ich würde Dennis Buckets geben. Und dann haben wir das hochgeladen, auch als Bit bei Insta. Und dann hat jemand kommentiert und das fand ich ziemlich geil und ich wollte einfach deine Meinung dazu hören. Jordan Poole. Und seine Begründung war, dass Jordan Poole dahin kommen würde, safe keine Defense spielen würde, weil er keinen Bock hat und du würdest halt einen krass hohen Vertrag gewinnen. Was hältst du von Jordan Poole? Glaubst du, du könntest Jordan Poole abziehen im 101?
Nee. Weil Jordan Poole einfach viel zu krass ist. Ich glaube, wenn Jordan Poole einmal am Ball ist, siehst du den sie ist dem wahrscheinlich. Wobei, Jordan Poole wahrscheinlich denkt sich dann, ja, 101 zum Korb ziehen, nee, komm, der ist undersized, über den werfe ich andauernd drüber, wenn du Glück hast, brickt der einen Wurf nach dem anderen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, seit Jordan Poole von der Bank kommt, wir kritisieren ihn ja immer, sehen seine Stats wieder komplett anders aus, also anscheinend ist er einfach dieser klassische Benchplayer. Nee, aber ey, ich muss da einfach nochmal realistisch und ehrlich sein. Jeder NBA-Spieler. Ich würde keinen Bucket sehen, ich würde keine Punkte sehen, und ich würde den Vertrag vor allem nicht sehen. Also deswegen, ich glaube, gegen NBA-Spieler, man muss sich da nichts vormachen. Das ist die absolute Elite in der NBA. Und selbst wenn du da wirklich die hintersten Rotationsspieler nimmst, hast du da wahrscheinlich einfach absolut keine Chance. Also, außer du gehst so nach meinem Plan einfach jemand, der im Lazarett ist und wirklich, ich wollte ja Lonzo Ball nehmen, weil es hieß ja immer, der kann nicht sprinten, der kann nicht laufen.
Ja.
No, das war so ein bisschen meine Taktik. Und bei Ben Simmons dachte ich mir, der kriegt bestimmt mitten im One-on-One, kriegt der Back-Issues und kann da nicht mehr. Nein, das ist natürlich auch, wir wollen darüber nicht, es ist echt schade, aber Ben Simmons ist leider wieder raus, Season-Ending. Vielleicht später auch ganz kurz drüber sprechen, ja, um deine Frage zu beantworten. Ja, also auch gegen Jordan Poole, ja, keine Chance. Oder denkst du, du würdest gegen Jordan Poole vielleicht ein bisschen was absahnen?
Ich bleib selbstbewusst. Ich würde Dennis Buckets geben, ich würde auch Jordan Poole Buckets geben. Die sollen so kommen. Nee, okay. Da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Wir gehen in die nächste Frage und du hast ihn gerade erwähnt. Ben Simmons, und zwar habe ich mir dazu was aufgeschrieben. Warte mal, wo ist denn die jetzt? Damn. Ah ja, sorry, das ist die Supporter-Frage. Genau, die ist von Matthias und ich ziehe die jetzt einfach vor, weil die thematisch so gut passt. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Ben Simmons nochmal einen Vertrag in der NBA bekommt? Finde ich wirklich eine spannende Frage. Wir können kurz nachgucken. Ich weiß nicht, wird er dieses Jahr Free Agent? Ja, ne?
Nein, er hat noch ein Jahr.
Noch ein Jahr danach. Ja, okay.
Genau, es wird auch gerade eben jetzt diskutiert, ob sich die Nets und er auf ein Buyout einigen, aber ich weiß nicht, wie der aussehen soll, weil Ben Simmons wird jetzt sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, okay, ich verdiene 40 Millionen, ja, ich verzichte jetzt mal auf 32 und ihr zahlt noch 8.
40 Millionen, ey.
Es ist wirklich der schlechteste Vertrag der letzten Jahre, wenn nicht sogar wirklich in der NBA-Geschichte, wenn man darüber redet, wie teuer der Vertrag ist und was der Spieler einem dann wirklich gegeben hat. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, weil du musst dir halt überlegen, du holst dir einen Spieler, auf den du dich halt überhaupt nicht verlassen kannst. Da kann er auch jetzt zum Großteil nichts dafür. Ich meine, das ist halt eine Verletzung, die halt anscheinend nicht weggeht. Wir haben auch am Wochenende drüber geredet, wenn du irgendwas am Rücken hast oder irgendwie was mit dem Meniskus, das sind somit die schlimmsten Verletzungen, die du halt haben kannst. Was für einen Grund hätte ich, um Ben Simmons mir ins Team zu holen, um ihm einen Vertrag zu geben? Die Frage stelle ich mir gerade wirklich, weil wie wahrscheinlich ist es, dass er mir einen Impact gibt über die ganze Saison? Es ist ein Spieler, den ich immer wieder nach Verletzungen integrieren muss. Bedeutet, ich muss immer wieder auch meine Rotation, das Teamgefüge immer wieder neu aufstellen. Also ich weiß es nicht, auch wenn Ben Simmons immer noch natürlich von seiner ganzen Statur und von der physischen Komponente her ein wahnsinniger Spieler eigentlich wäre. Aber das ist ja, also ich würde ihm keinen Vertrag geben, weil ich davon nichts hätte. Das ist meine ehrliche Meinung. Das ist echt eine gute Frage. Was denkst du denn darüber?
Ja, ich hole euch noch kurz ab mit den Stats. 2020 57 Spiele, 2021 58 Spiele, dann die gesamte Saison 22 nicht gespielt, dann 23 42 Spiele und dieses Jahr 15 Spiele und schon wieder Season Ending. Also du kannst dich nicht auf ihn verlassen, dass er spielt. Wenn er spielt, liefert er dir lange, lange, lange nicht mehr das von früher. Also wenn ich mir das hier angucke, dieses dritte Jahr in der Liga, ey, da war der All-Defensive-First-Team, All-NBA-Third-Team, war ein All-Star und wurde Vierter beim Depoy. Mhm. Das war seine dritte Saison in der Liga. Ey, was wir dafür, dementsprechend hat er auch einen riesen Vertrag bekommen, aber was wir da über diesen Jungen gedacht haben, was der mal sein wird, und dann kommen diese katastrophalen 21er-Playoffs gegen die Hawks, wo scheinbar sein ganzes Selbstvertrauen gebrochen ist. Dann kommt über die Jahre eine Rückenverletzung dazu, von der er sich nie richtig erholt. Und Rücken ist einfach so eine blöde Sache, wenn du die hast im Basketball. Und jetzt mittlerweile auch die letzten zwei Jahre, wenn er denn gespielt hat, ey, dann bist du bei 7 Punkten, 6 Punkten im Schnitt, 8 Rebounds, 5 Assists. Der ist von einem All-NBA-Point-Guard zu einem Roleplayer einfach geworden. Das ist so krass. Also alleine deswegen sehr enttäuschend. Und ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass er einen Vertrag kriegt. Wobei du auch die NBA kennst. Es gibt immer irgendein Team, das sagt, ja komm, wir versuchen es mit ihm. Das könnte schon klappen. Und wenn es nur dafür ist, dass du ein paar Jerseys verkaufst, wobei ich jetzt bei ihm auch nicht weiß, wie beliebt er wirklich ist, dass er jetzt groß Jerseys verkauft, Ben Simmons.
Das glaube ich auch nicht, Mann. Vielleicht, ja, fürs, man muss halt auch sagen, es kommt sicherlich auch drauf an, was für ein Vertrag, Minimum, Mid-Level Exception oder Taxpayer Mid-Level Exception. Aber ich denke, Ben Simmons, wenn er einen Vertrag bekommt, er bekommt keinen Vertrag mehr über 10 Millionen. Ist meine persönliche Einschätzung, weil das ist er einfach nicht wert. Auch mit seiner ganzen Verletzungshistorie. Und trotz allem ist es verrückt. Also da muss man sagen, in der NBA, dadurch, dass die Verträge auch gesichert sind, ey, der hat so viel Geld verdient über die letzten Jahre und wird dem einfach nicht gerecht. Verletzungen hin oder her. Ich bin echt gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und die Nets müssen ihn halt irgendwie loswerden. Der verdient 40 Millionen. Das ist so viel Cap Space, was da gefressen wird. Also, ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
Ja, ich bin insgesamt aber auch gespannt, was bei den Nets eigentlich geht, weil die haben so viel Trade Assets, aber machen irgendwie nichts damit. Ich weiß nicht, was so deren Plan überhaupt gerade ist, weil wir haben es auch schon mal besprochen, also Mikal Bridges, der ist ein guter Komplementärspieler, aber das ist für mich kein Franchise-Player. Egal, was der für Zahlen auflegt. Du kannst immer dem besten Spieler in irgendeinem Team sagen, ey, du hast jetzt quasi freie Wurfwahl. Du kannst jetzt hier machen, was du willst. Und natürlich hat er dann die Zahlen, aber das ist trotzdem kein Franchise-Player. Das siehst du auch an, ich weiß, ich war schon fertig, aber wo du das perfekt siehst, Aaron Gordon damals in Orlando. Ja. Aaron Gordon ist kein Franchise-Player. Aaron Gordon war aber in Orlando einfach der Go-To-Guy und hat halt sein Ding gemacht, aber es war ja nicht so, dass der da so herausgestochen hat. Und dann geht er zu Denver, ist da der perfekte Komplementärspieler für Jokic und macht da die Drecksarbeit zum einen und ist einfach eine wahnsinnig gute Anspielstation. Und so ein Spielertyp ist Mikal auch für mich. Der gehört eher in so ein Phoenix-Team, was damals 21 in die Finals gegangen ist gegen die Bucks. Aber der gehört, finde ich, nicht als Franchise-Player bei den Nets mit rein, weißt du?
Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass die Nets diesen Zeitpunkt vielleicht verpasst haben, wo alle dachten, Mikal Bridges ist ein Franchise-Player, denn die letzten Wochen sehen überhaupt nicht gut aus und einige haben da ja 4 First-Round-Picks auf den Tisch geklatscht. Und also ich habe die Nets die letzten Spiele ein bisschen verfolgt, auch wegen Dennis, weil ich es einfach mir anschauen wollte, wie funktioniert Dennis bei den Nets. Der trifft übrigens gerade Leute über 49% from downtown. Komplett
irre. Aber war das nicht am Anfang in Toronto auch so? Hat er nicht am Anfang in Toronto, glaube ich, nicht so hoch, aber ich glaube, der hat den Dreier ziemlich stark getroffen. Nee, der hatte so viele Assists. Ja, das genau, war richtig, am Anfang. Der war teilweise irgendwie Zweiter bei den Assists in der NBA oder so.
Genau, richtig. Ich glaube, unter den Top 3, Top 5, ganz, ganz, ganz wildes Team mit Cam Thomas, mit Lonnie Walker, mit Claxton, Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges. Das ist irgendwie, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, ja, auch die Nets sind jetzt sicherlich heute nicht das große Thema, auch für Dennis wieder so eine Situation. Da muss man auch mal Dennis Respekt zollen. Der kommt wieder in so ein Team, fügt sich wieder perfekt ein, bringt ihnen wirklich Playmaking, Defense, trifft den Dreier hochprozentig. Aber was ist das eigentlich schon wieder für eine Scheißstation? Schon wieder mal. Also es ist, Dennis hat es wirklich nicht leicht und die Nets, ich glaube, die brauchen sehr, sehr lange, bis die mal wieder eine Playoff-Competition, also dass die da teilnehmen können. Ich sehe da aktuell überhaupt keine Trades oder auch kein Gefüge, was man sich irgendwie zusammenstellen kann, dass man sagen kann, über die nächsten Jahre kann man da irgendwie selbst im Mittelfeld mitspielen. Das sehe ich bei den Nets nicht, ehrlich gesagt.
Das ist eigentlich eine coole Überleitung, weil ich habe vorhin eine Supporter-Frage noch gelesen, die ich auch in Erwägung gezogen habe. Und jetzt schmeiße ich einfach eine meiner Fragen raus und ziehe diese Supporter-Frage rein. Ich weiß leider nicht mehr, von wem sie ist, aber du wirst es dann wissen, wenn du es hörst. Was ist, also sinngemäß jetzt, weil ich habe die Frage nicht mehr vor mir, warum findet Dennis keine richtige Station in der NBA? Also ich glaube, das sind jetzt 8 Teams in 11 Jahren. Er wurde jetzt schon wieder getradet von den Raptors zu den Nets, obwohl es ja bei den Raptors hieß so, ey, wir bauen jetzt hier richtig auf und Dennis ist unsere Eins. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum Dennis keine Station findet? Weil der war Weltmeister MVP. So, das ist ja wirklich ein international einer der Top-Spieler, die wir haben in der Welt. Aber in der NBA, er findet sein Zuhause nicht. Was glaubst du, woran das liegt?
Oh, ganz viele unterschiedliche Komponenten. Also wenn wir mal zurückgehen, damals bei den Lakers, wo er ja auf sich selber gewettet hat, da musst du ja auch sagen, da gehen die Lakers in der ersten Runde raus. Wenn die Lakers in die Conference Finals gehen, ey, dann sagt jeder, ey Dennis, hier, Payday, wir geben dir die Kohle. Es lief für ihn einfach damals so richtig scheiße. Dann landet er bei den Celtics, ich glaube mit der Taxpayer Mid-Level Exception. Das waren so roundabout 5 Millionen. Die haben dann auch ja irgendwie nicht das Vertrauen in ihn gehabt. Er wurde ja dann, glaube ich, weitergetradet zu den Rockets, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, die Rockets, ein absolutes Tanking-Team, also auch wieder irgendwo im Nirvana verschwunden. Ne? Dann nach den Rockets ist er ja nochmal zu den Lakers, oder? Hat gesagt, we are not done. Das war dann, glaube ich, wieder die nächste Station.
Das war, das war nach der Europameisterschaft. Da hat er ja so eine gute Europameisterschaft gespielt. Genau. Hat die ganze Zeit keinen neuen Vertrag gehabt. Und ich glaube, erst vor dem Bronze-Game oder nach dem Bronze-Game hat er dann den Vertrag bei den Lakers öffentlich gemacht. Und das war ein großes Thema. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dieser Vertrag kam vor allem deswegen zustande, weil er bei der Europameisterschaft so überzeugt hat.
Ja, genau. Ja, bei den Raptors war es jetzt am Ende, glaube ich, einfach der Umstand, dass die sagen, wir wollen in den Neuaufbau und du hast mit Quickley einen Spieler, den du, wenn du ihn verlängerst, dann sicherlich auch eine gewisse Rolle zusprechen musst, damit er überhaupt bei dir verlängert. Und dann hat man an sich halt gesagt, ja, okay, Dennis, du bist jetzt dann auch mittlerweile schon 30. Also irgendwie ist es immer so, irgendwas kommt immer dazwischen, ne? So, ich glaube, Dennis kann eigentlich gar nichts dafür, weil ich finde Dennis eigentlich wirklich egal, wo er hinkommt. Er ist, glaube ich, ein Teamplayer. Er versucht sich immer einzuordnen. Er gibt dir eigentlich qualitativ immer die gleiche Defense. Er gibt dir immer ein bisschen Playmaking. Er ist schnell vom ersten Schritt her. Wenn er den Dreier dann noch hochprozentig trifft aus dem Catch-and-Shoot. Du weißt ja, was du mit Dennis für einen Spieler bekommst. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die Nets die letzte Station von Dennis sind. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube es auch nicht, aber die Frage, die haben wir jetzt schon oft gestellt, wer nimmt ihn jetzt zu diesem Vertrag? Weil er verdient ja nächstes Jahr nochmal 12, 13 Millionen und das ist schon eine Menge für deinen Backup-Point-Guard, weil kein Contender wird ihn haben wollen als Starting-Point-Guard oder überhaupt in der Starting-Five. Ich glaube, die meisten Contender wollen Dennis von der Bank. Der ist quasi diese upgegradete bei den Bucks gerade Patrick Beverley-Rolle. Da hätte ich persönlich zum Beispiel lieber einen Dennis, ehrlich gesagt, weil Dennis mir noch ein bisschen mehr Playmaking gibt und ich mich ein bisschen besser auf ihn verlassen kann. Und weißt du, was Dennis dir auch gibt? Und das hast du gerade in deiner Auflistung in deiner Auflistung würde ich das gerne ergänzen. Dennis gibt dir immer so ein bisschen Toughness. Auch wenn er der kleinste Spieler ist auf dem Feld, der hat immer mit irgendwen im Gegenteam irgendeinen Stress, der hat immer irgendwas auf dem Feld, was aber dem Team gut tut. Weißt du, das gab den Lakers letztes Jahr auch so ein bisschen eine Roughness, die sie eigentlich sonst nicht haben auf den Positionen. Und das ist immer cool bei Dennis zu sehen, dass er halt auch kämpft. Und ich erinnere mich gerade auch an diese OKC-Zeit, als er von der Bank kam, wo er Shea und Chris Paul im Team hatte. Ey, da hat ihn Chris Paul ja in den Himmel gelobt. Da hat er gesagt, ey, Dennis ist einer der geilsten Teammates, die ich jemals hatte. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass damals diese Thunder-Saison Dennis total empfohlen hat für die Lakers. Und ich wette auch, dass LeBron Chris Paul angerufen hat und hat gesagt so, ey, wir überlegen, den zu holen. So, glaubst du, der passt bei uns so? Und Chris Paul hat ja nach den Playoffs auch gesagt so, ey, mit Dennis, ich gehe in jede Serie. Dennis ist ein Dog. Also an sich hat er schon Ansehen in der Liga. Aber wie du sagst, irgendwas kommt immer dazwischen. Es scheint immer irgendwas dazwischen zu kommen, wenn es auch manchmal nur die Verträge sind. Ich glaube, er hat auch das Problem, dass viele Teams ihn gerne hätten, aber nicht zahlen wollen.
Das glaube ich auch.
Das ist das große Problem jetzt für die nächste Saison, weil keiner will ihn zu diesem Vertrag haben, aber alle wollen ihn haben. Du könntest fast überlegen, ob er ein Buyout-Kandidat nächstes Jahr ist, aber ich weiß nicht, ob er da Bock drauf hat, weil er hat ja jetzt so lange gekämpft, überhaupt mal wieder einen größeren Vertrag zu bekommen.
Nee, das wird er, glaube ich, nicht machen. Und da muss man auch dann wieder sagen, für die Nets als Starting Five Point Guard sind 11 Millionen ja mega. Also wer hat so einen Starter?
Aber das bringt dich halt nirgendwo hin.
Ja,
weißt du, bei den Nets, du kommst halt nicht weiter und das bringt auch Dennis' Karriere nicht weiter, jetzt ein Jahr in Brooklyn zu gammeln noch.
Ja, also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe sonst immer irgendwie eine Idee bei einem Team, bei den Nets. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie, das Team hat keinen elitären Point Guard, das hat keinen elitären Wing-Verteidiger, Wing-Player, du hast keinen Franchise-Player.
Die haben auch keinen Big Man, also keinen elitären Big Man. Die haben okaye Big Man, die sind nice, aber das ist jetzt nicht, wo du sagst so, wow, die haben einen der Top 5, Top 6, 7 Bigs in der NBA.
Genau, du hast im Frontcourt auch überhaupt keine On-Ball Shot Creation, also eben auch irgendeinen Big, der sich mal den Wurf selber kreieren kann. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir doch so lange bei den Nets bleiben, aber die sind ja, also echt ein ganz, ganz wildes Team und ja, mal gucken. Aber ich glaube jetzt, Dennis spielt dort die Saison erstmal zu Ende. Moment, mein Handy mal vergessen,
wieder auf laut zu machen. Max ist so beliebt.
Ja, Dennis hat mir gerade eben geschrieben, letzten Spiele liefen echt gut, Dreier fällt auch. Also
Dennis hat maximal geschrieben, haltet jetzt mal euer Maul, redet nicht über mich im Podcast.
Ja, aber wir reden ja auch gerade voll positiv über Dennis. Also,
das stimmt, muss man sagen.
Genau. Ja, cool. Auch das ist eine Supporter-Frage. Übrigens, ja. Supporter, wenn ihr Bock habt, patreon.com/das5. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann kommt gerne mit da rein. Mittlerweile sind wir 1500 Leute. Also richtig, richtig krass. Kommt gerne mit dazu. Findet ihr auch immer unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Starting Five.
Yes, es geht weiter mit der Starting Five. Wobei, willst du einfach schnell die Supporter von heute vorlesen? Dann haben wir das Patreon-Thema nämlich komplett abgehakt.
Kann ich gerne machen. Mit neu dazu ist der Rico gekommen, Red Bull, dann der Knicks-Fanboy, Max for MVP, Denio, Yannick und der Artok an euch. Vielen, vielen Dank und natürlich auch an alle anderen, die schon seit Wochen und Monaten mit dabei sind. Das ist auf jeden Fall für uns echt wichtig. Und ihr bekommt immer am Wochenende eine Zusatzfolge. Auch dieses Wochenende machen da immer eine schöne Fragerunde. Also kommt da gerne mit rein.
Yes, und es lohnt sich vor allem während den Playoffs, weil da so viele Spiele, so viele Serien laufen. Das heißt, wenn ihr da zweimal die Woche unsere Meinung hören wollt, geht da gerne rein. Genau. Nächste Frage, Max. Endlich mal eine Off-Topic-Frage. Hab heute nur eine dabei. Sehr basketballlastig, aber ich fand die irgendwie spannend. Ich bin ja Team Start, Bench, Cut die ganze Zeit. Ich bringe das immer gerne mit. Und ich habe jetzt was für dich, okay? Start, Bench, Cut. Eine leere Autobahn, ein leeres Zugabteil oder ein leeres Wartezimmer. Was ist am geilsten? Was benchst du und was sagst du, ist mir komplett egal?
Das ist ja crazy. Das habe ich vor allem auch wirklich noch nirgends gesehen. Was war es? Leere Autobahn, leeres Zugabteil oder leeres Wartezimmer?
Wartezimmer, ja.
Oh, ich hasse halt wirklich Stau und Verkehr, gell? Und wenn ich irgendwie nicht gut durchkomme, Wartezimmer, volles Wartezimmer ist schon auch eklig, aber ja, Zugabteil ist mir egal, Mann. Ich mache mir einfach Kopfhörer drauf und Augen zu oder konzentriere mich auf irgendwas. Deswegen würde ich da schon mal echt sagen, das cutte ich schon mal. Das finde ich nicht irgendwie so überdramatisch. Und dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich, ich erinnere mich, dass du mir das mal erzählt hast, im Wartezimmer, wenn dann irgendjemand so laut redet oder sowas oder so komplett auf andere nicht Rücksicht nimmt. Ich weiß, wir hatten das mal mit dabei. Ich bin mir, mal schauen, ob du Wartezimmer nimmst. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die leere Autobahn, weil du einfach sehr schnell von A nach B kommst. Du bist einfach ein bisschen lockerer im Fahren. Und Wartezimmer bin ich sowieso sehr, sehr selten. Deswegen würde ich starten, die leere Autobahn auf die Bank, das Wartezimmer und cutten würde ich das leere Zugabteil.
Okay, wir sind uns beim Cut einig, also Zugabteil ist mir auch relativ egal. Die leere Autobahn sitzt bei mir auf der Bank und das leere Wartezimmer startet. Ja, und ich sag, weißt du, was die Begründung ist? Es ist total auf der Hand liegend. Du kannst bei leeres Zugabteil und leere Auto, also selbst wenn es Stau ist oder selbst wenn das Zugabteil voll ist, du kannst noch irgendwas machen. Wie du sagst, beim Zugabteil, du kannst einfach Kopfhörer aufsetzen und du kannst dich auf dich konzentrieren und chillen. Wenn Stau ist, abgesehen davon, du musst aufs Klo oder dein Tank ist leer, ist eigentlich auch, wen juckt's. Also wenn du früh genug losgefahren bist, klar ist nervig, wenn du irgendwo sein musst pünktlich, aber in den meisten Fällen, wenn ich in den Stau komme, ist immer so, ja okay, dann stehe ich halt jetzt hier eine halbe Stunde auf der Autobahn. Aber ein volles Wartezimmer ist deswegen so die Hölle, weil du kannst nicht weg. Du kannst nicht zu diesen meistens Arzthelferinnen dann sagen, so, ey, ich warte vor dem Wartezimmer, weil mir das ist zu voll. Dann sagen die, nee, sie müssen da rein. Und dann hast du immer in vollen Wartezimmern mittlerweile diese Leute, es ist nicht laut reden, es ist nicht sonst irgendwas, es ist wirklich die Handys. Dass Leute einfach nicht akzeptieren oder überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, dass sie hier ein Problem sein könnten, wenn sie sich auf ihrem Handy irgendwas mit Lautsprechern angucken. Ja. Ey, Ich warte immer darauf, dass entweder irgendwann eine Erfindung kommt, wo Wartezimmer wie so einen Sensor haben, der allgemein alle Handys auf 0% Lautstärke schaltet. Entweder das kommt oder es kommt irgendwann, und es klingt heute total absurd und utopisch, aber ich schwör's euch, irgendwann wird es kommen. Irgendwann werden Handys nicht mehr mit Lautsprechern gebaut.
Das kann sein, ja.
Das wird passieren. Das wird man genauso, diese Aussage wird jetzt genauso klingen, wie wenn du in den 50er, 60er Jahren Leuten gesagt hättest, irgendwann ist Rauchen im Flugzeug nicht mehr erlaubt. Oder Rauchen in Gaststätten ist nicht mehr erlaubt. Die Leute konnten sich das damals nicht vorstellen, weil sie auch nicht verstanden haben, was das für gesundheitliche Schäden hat. Ey, diese Lautsprecher überall. Ich rede manchmal mit Leuten hier aus meiner Familie, die irgendwie tagtäglich Bus oder U-Bahn fahren müssen. Die sagen, sie drehen durch mittlerweile, weil da jeder zweite irgendein Idiot TikTok laut guckt an seinem Handy. Und diese Leute haben auch überhaupt kein Problembewusstsein und sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass sie gerade Stress in dir auslösen. Und ich glaube, wenn es da irgendwann langfristige Studien drüber gibt, irgendwann wird es kommen, dass das verboten ist oder dass das richtig krass durchgesetzt wird, dass keiner laut seine Sachen machen darf in U-Bahn oder in Wartezimmern, weil, ey, ich bin so gestresst davon, wirklich. Ich raste da aus. Deswegen gib mir das leere Wartezimmer all day. Wenn ich in ein leeres Wartezimmer komme, ey, ich kann danach die schlimmste Zahnbohrung haben. Der kann mir aus Spaß ein paar Zähne ziehen, wenn er Bock hat. Ich bin trotzdem, das ist der beste Tag meines Lebens, wenn ich in ein leeres Wartezimmer gehe.
Da merkt man, wie gut wir uns mittlerweile kennen. Ich wusste ganz genau, dass du das auf die Eins packst. Björn hat aber vollkommen recht. Ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, dass es mal an unseren Handys keinen Klinkenstecker mehr geben wird. Hätte mir das jemand in den 2000ern gesagt, Kopfhörer kannst du da nicht mehr, nicht mehr reinstecken. Das erste Mal, als ich so ein Handy in der Hand hatte, habe ich mir echt gedacht, hey, jetzt wirklich? Also jetzt nur noch Bluetooth? Also das ist ganz wild. Und was mir gerade eben noch eingefallen ist, das würde ich gerne mit reinnehmen, und zwar ein halbleeres oder leeres Flugzeug, wenn du in die USA fliegst und du fliegst Economy Class. Oh, du kannst es dir aussuchen, schön drei Sitze nebeneinander. Oh, das ist so geil. Ich hatte das bisher erst einmal, aber das war fast wie ein First Class Flug für mich.
Ja, das ist unfassbar. Für mich, ich würde es noch erweitern, egal wo ich sitze im Flugzeug, wenn es Economy oder Economy Premium ist und dann ist vor dir keiner.
Das ist
Urlaub. Also entweder Notausgangreihe, ich buche mir immer Notausgangreihe eigentlich oder die erste Reihe. Aber wenn ich irgendwo sitzen muss, wo jemand vor mir ist und dann ist dieser Sitz frei, ey, das ist wie Urlaub. Wirklich.
Ja, weil absolut.
Sonst habe ich 10 Stunden lang diesen Flug über Stress, macht dieser Typ jetzt gleich seine Rückenlehne hinter. Weil ich bin zu rücksichtsvoll, dass ich meine nach hinten mache. Und meistens sitzt dann hinter mir auch irgendwie eine Mutter mit Baby, so dann kannst du es eh nicht hintermachen. Ey, und dann hast du einfach so 6 Stunden lang einen Screen vor dir oder einen Sitz vor dir, der 20 Zentimeter von deinem Kopf entfernt ist. Ja, das ist krass. Also ja, nehm ich mit rein, auf jeden Fall.
Die Probleme des Lebens, Freunde, sind das.
Die Probleme des Lebens, so sieht's aus. Ja, ich fahre jetzt, ich fahre morgen nach Berlin. Wir haben da mit Undrafted ein paar Interviews und wir gucken Monaco gegen Alba, Euroleague. Und da habe ich jetzt schon Sorge vor der Zugfahrt. Da habe ich jetzt schon Sorge davor.
Das glaube ich dir, ja.
Aber ja, irgendwie kriege ich das hin. Egal. Okay, letzte Frage, Max. Starting Five heute ein bisschen ausgedehnt, aber passt auch gut zum Pod. Letzte Frage, du hast es vielleicht mitbekommen, vielleicht nicht. Es gehen ja gerade viel so diese Player-Podcast, vor allem so aus den 2000ern mit Clips viral, also Gilbert Arenas hat einen Podcast, Jeff Teague hat einen Podcast, wir hatten auch alles einen Podcast, diese ganzen Leute von damals haben jetzt auch auf jeden Fall Podcasts. Und bei Gilbert Arenas, und Shaq und Iverson waren neulich zusammen in einem Pod und da hat Shaq Iverson gefragt, wie viele Punkte würdest du heute averagen? Und Iverson hat wirklich ernsthaft geantwortet und was ich ziemlich sicher hat, das auch so ein bisschen durchgerechnet und hat gesagt, ja, ich glaube, ich würde wirklich 40 averagen heute. Mhm. Und Shaq hat gesagt, yo, das unterschreibe ich. Und dann habe ich ein paar andere Meinungen dazu gehört und die Leute haben gesagt, ja, der würde das. Der ist so ein Killer, der ist so ein Scorer, der würde das. Und ich habe ein bisschen gedacht, irgendwie, ich gucke die falsche NBA, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Iverson 40 droppen würde im Schnitt. Wie siehst du das?
Nee. Also 40 schon mal auf gar keinen Fall. Ich weiß auch nicht, warum die immer so übertreiben müssen. Wenn sie irgendwie sagen 30, 35, nee, es müssen immer gleich 40 sein. Oder bei Rodman damals, ja, MJ würde heute 50 averagen. Ja, warum nicht gleich 60? Ja. Also hier, irgendwie. Hier
kurz die Begründung, das Zusatzinfo, das ist wichtig. Iverson hat gesagt, guck mal, ich habe 2006 33 im Schnitt geaveraged und das war eine Zeit, wo deutlich weniger gescored wurde und damit hat er auch recht. Und dann sagt er, wenn ich einfach nur dieses Volumen ein bisschen aufblase und einfach sage, ey, ich würde vielleicht ein, zwei Freiwürfe mehr kriegen, ich würde vielleicht ein bisschen mehr Dreier werfen, dann wäre ich schon bei den 40. Das ist seine Begründung. Ich stimme der nicht zu, aber das ist seine Begründung.
Ja, also ich finde generell diesen ganzen Vergleich immer sehr, sehr schwierig, weil es gibt ja jetzt auch gerade eben diesen Trend, we are done with the 90s, so quasi, wir sind mit den 90ern fertig und so weiter, weil, ja, ist wieder ein anderes Thema. Aber so, ein Iverson, wenn der jetzt in der heutigen NBA spielen würde, das wäre sicherlich ein anderer Spieler, weil du dich natürlich auch immer den Regeln, den Gegenspielern, den Gegebenheiten anpassen würdest. So, ich gebe Iverson schon recht, damals Spacing gab's nicht wirklich, weil wir hatten schon großartig den Dreier hochprozentig verwandelt. Also da hätte Iverson heute sicherlich mehr Platz und Iverson auch damals, wenn er zum Korb ging, naja, Kickout-Pässe konntest du dir besonders bei den Sixers sparen, weil da gab's einfach gefühlt niemanden, der diesen Dreier, der kriegt den dann in der Corner und dann sagt er so, ja, und jetzt, was will ich damit? So PJ Tucker-mäßig. Übrigens PJ Tucker mit Legacy Game gegen die Bucks. 7 Punkte hat er, glaube ich, gemacht. Das erste Mal seit 10 Spielen endlich mal wieder Punkte gedroppt. Nein, ich glaube, dass sich einfach die Spieler das so ein bisschen zu einfach vorstellen, auch wenn man sich mal so die gegnerischen, wenn man sich die Guards heute in der Liga anschaut, wenn du da auch so ein Derrick White so, Derrick White wäre, glaube ich, in den 90s, das wäre ein All-NBA-Defender gewesen, so in dieser Kategorie. Und Iverson stellt sich das, glaube ich, auch einfach irgendwie alles ein bisschen zu leicht vor. Deswegen, ich würde nicht sagen, ich sag nicht, dass er keine 30 averaged oder vielleicht sogar wieder den Schnitt von damals, aber 40. Ey, Luca ist der unaufhaltsamste Spieler in der Liga, weil er den Körper mitbringt, die Größe, das Ballhandling im Drive. Du kannst ihm eigentlich fast den Ball gar nicht abnehmen. Jetzt trifft er auch noch den Dreier hochprozentig und der kommt auf aktuell
35.
Ja. Mir soll niemand aus den 90ern erzählen, er würde 40 average. Nein, würdest du nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich bin wirklich ein Fan von Iverson und seine Quoten da. Ey, Iverson hat Würfe genommen wie eine Maschine. Der hat immer so ungefähr 41-42% aus dem Feld getroffen. Also ich würde das alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, der Dreier ist auch nicht wirklich jemals gefallen. Also da war er immer so bei 30%, 32% vielleicht. Selbst wenn du ihn in die heutige Ära bringst, klar, muss man es anpassen. Er wäre dann sicherlich ein besserer Dreier-Shooter. Aber jetzt zu sagen, jemand, der seine Karriere über 30-32% geworfen hat, wäre heutzutage 36-38%, ist halt auch komplett utopisch. Also du kannst nicht einfach Quoten immer anpassen, wie du es willst. Das wäre, als würdest du sagen, ja, Bill Russell wäre heutzutage aber auch ein Stretch-Fünfer und würde Dreier schießen. Ja, aber der hat seine ganze Karriere keinen einzigen genommen. Du weißt doch gar nicht, ob er den Dreier hätte oder nicht. Es gibt genug Bigs, die gibt's heute, die spielen heute, die haben heute trainiert und die können auch keine Dreier. Also das mal dafür als Beispiel. Ich glaube, durch das ganze Spacing hätte Iverson gar nicht so viel Grund, so viel zu scoren. Wenn du dir diese Sixers von damals anguckst, und ich habe mir dann echt auch so ein paar Spiele tatsächlich angeguckt von Iverson nochmal. Ja, ey, wer lief denn da rum? Also sorry, da waren keine Shot-Creator, da waren keine Shooter auf dem Feld, die Zone war komplett zu. Der hatte doch niemand, der hatte doch nichts, was er abgeben konnte. Deswegen hat er ja auch alles im Alleingang gemacht. Aber das kannst du heute nicht mehr spielen. Und ich glaube auch, dass ehrlich gesagt der Flow von einem Basketballspiel heutzutage nicht mehr so funktionieren kann, weil eben die anderen Spieler nicht darauf aus sind. Also ich habe den Vergleich gebracht, guck mal, stell dir mal vor, du hast Norman Powell im Team. Norman Powell wäre in den 2000ern einer der besten Guards der Liga. Heute ist er irgendein rando Benchplayer, den die Hälfte der NBA gar nicht kennt. Ja, und das, obwohl er die Bucks fast zerstört hat und neulich auch irgendwo ein krasses hatte er nicht gegen... Haben wir nicht irgendwas kommentiert? Timberwolves Clippers, haben wir das kommentiert?
Und da war nee, das so hast du mit Siebes hast du das gemacht.
Ja. Stimmt, aber da war Norman Powell so krass. Ja. Genau. Und
war jetzt auch wieder gegen die Bucks krass von der Bank, hat glaube ich auch wieder über 20 Punkte aufgelegt, ja.
Genau, ja. Stark auch von den Bucks, ganz knapp gegen die Clippers zu gewinnen, wenn PG und Kawhi fehlen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, kurzer Kick gegen die Bucks.
Kurzer Rant.
Ja.
Nee, also ich glaube einfach, dass die Teammates heute so viel besser sind, dass Iverson zum einen gar nicht den Grund hätte, für 40 in jedem Spiel zu gehen. Und ich glaube auch, dass die Spieler das heute nicht akzeptieren würden. Also ich finde es schon immer bemerkenswert, dass das bei Dallas überhaupt klappt. Aber Luka ist halt einfach von vornherein immer dieser Superstar gewesen bei der Mannschaft. Das Team wurde genauso um ihn herum aufgebaut. Und wie du sagst, er trifft halt auch alles diese Saison. Also der trifft halt, der nimmt 10 Dreier und trifft irgendwie 38-39% gerade. Das sind ja, fast Clay und Curry Quoten und Volumen. Deswegen, dem kann gerade niemand kann dem gerade gar nichts. Aber ja, Iverson, ey, ich respektiere die Legacy. Ich habe das auch gesagt in meinem Video. Mein erstes Jersey war Iverson, mein zweites Jersey war Iverson. Meine erste Basket hatte ein Iverson-Cover. Mein erstes Full-Size-Poster an der Wand war Iverson. Ich war Iverson-Hardcore-Fan am Anfang. Aber zu sagen, dass der heute 40 averagen würde, ist lächerlich. Auch Kobe würde heute keine 40 averagen und auch Michael Jordan nicht. Das ist kein We are done with the 90s-Trend, sondern das ist einfach... Es macht keinen Sinn. Keiner averaged heute 40. Das macht keinen Sinn im Basketball.
Ja, ich glaube eher, dass Iversons Assist-Wert enorm nach oben gehen würde.
Ja, das war auch mein Punkt, genau.
Genau, weil ich habe mir jetzt gerade eben auch nochmal so den Roster aufgerufen und damals hat er eigentlich wirklich nur Keith Van Horn, der den Dreier hochprozentig getroffen hat und ansonsten...
Keith Van Horn, Alter.
Ja, also ich kenne den, also, aber ich glaube, so einige Podcaster denken sich gerade im Verbund, who the fuck? Ja, also Eric Snow, so Kenny Thomas, Leute, die müsst ihr dann schon kennen. Also ich kenne die tatsächlich aber auch einfach bloß wegen, weil Sixers in der Zeit halt auch irgendwie ein bisschen interessant waren. Aber ja, ich würde sagen, dass seine Assist-Werte vielleicht eher sogar hochgehen und dadurch seinen Punktewert vielleicht sogar ein bisschen droppt und Iverson wahrscheinlich sogar eine effizientere Karriere spielen würde. Aber jetzt einfach nur, ey, 40 Punkte. Nein, können wir zumachen, das Thema. Iverson, du würdest keine 40 Punkte droppen.
Okay, wir sagen es ihm, wenn er hier mal zu Gast ist.
Dann ja, genau, auf jeden Fall.
Kritisieren wir ihn erstmal so. Ey, schön, dass du hier bist. Wir wollen erstmal starten mit, du droppst keine 40, okay?
Ja, dann gut. Kommt erstmal komplette Eskalation. Ey, ich bin echt überrascht. Ich habe nämlich mich voll drauf vorbereitet. Es kam heute keine Frage zu Akira Toriyama. Ich war mir so 100% sicher, dass du ihn mit reinnehmen wirst.
Ja, ich habe mich schwer getan damit. Ja, Akira Toriyama, der Zeichner und Erfinder von Dragon Ball, ist vor ein paar Tagen gestorben. Sehr, sehr traurig. Dragon Ball Community bei mir auf Insta komplett am Eskalieren. Jeder postet Tributes. Hast du die Videos gesehen aus Argentinien, wo die Leute sich so in Gruppen getroffen haben, um eine Genki-Dama zu formen, um Kraft zu geben an Akira und seine Familie? Ist schon Wahnsinn, was er für einen Impact hatte auf die Welt. Aber ich habe nicht wirklich eine Frage dazu gefunden. Deswegen. Aber ich dachte, wir kommen eh irgendwann drauf. Deswegen, ja, passt, dass du es jetzt angesprochen hast.
Genau, ich wollte es einfach nur einmal hier erwähnen, weil ich auch selber gemerkt habe, wie emotional mich das auch irgendwie, das ist so krass, Dragon Ball hat einen so lange begleitet und dann hast du auch diese ganzen Videos gesehen und dann auch diese melancholische Dragon Ball Musik immer im Hintergrund. Krass. Und ja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn es eine Genki-Dama für ihn gegeben hätte, es wäre die größte aller Zeiten gewesen und deswegen Ruhe in Frieden auch, viel zu jung gestorben und war auch eine Inspiration für ganz, ganz viele andere Zeichner. Deswegen soll er hier einfach noch zum Abschluss, wie gesagt, dazu gibt es ja keine Frage, Björn hat vollkommen recht, einfach nur ja Ruhe in Frieden, viel zu jung von uns gegangen und Dragon Ball, ja, ich weiß gar nicht, mich würde mal interessieren, wie so generell so bei Amazon oder irgendwelchen Buchläden jetzt die Zahlen nach oben gehen, weil dann plötzlich jetzt alle sich die Buchbänder kaufen wollen und die DVDs und auch ich habe viele Nachrichten bekommen, ja Max, wo kann man denn Dragon Ball schauen etc. etc. Also ich glaube, das hat jetzt schon wieder so ein bisschen für so einen Boom gesorgt.
Voll. Und an der Stelle nochmal eine Aufforderung, ey Crunchyroll, könnt ihr bitte mal diese ganzen Dragon Ball Filme und die ganze Serie einfach bitte online stellen bei euch. Ich meine, wir zahlen ja dafür, das ist ja ein Abonnement, das ist ja Netflix, also Anime-Netflix letztendlich, aber könnt ihr das bitte online stellen, weil ich saß vor ein paar Tagen, saß ich da und hatte dann auch halt diesen Kick und hab gesagt, komm, ich gucke jetzt einfach den Broly-Film. Meinst du, ich habe den irgendwo gefunden? Nirgendwo gibt's den. Ich habe ihn dann auf YouTube geguckt. So, warum diese Sachen nicht einfach online stellen, das verstehe ich nicht. Ja, bisschen schade. Also ich finde, man kommt richtig schwer gerade an Dragon Ball Filme und an Serien. Man kann die teilweise nicht mal kaufen bei Amazon, sondern nur die neuen Filme kann man da kaufen, glaube ich. Und die ganzen alten Sachen, die irgendwo liegen da die Rechte. Ich meine, die liegen bei Crunchyroll und die veröffentlichen das einfach nicht. Und das fuckt mich ab. Aber ja, das nur nebenbei. Ja, ich habe die Mangas immer noch zu Hause. Weißt du, was ich gesehen habe? Das war richtig krass, als ich in Toronto war. Da gibt's das Eaton Center. Das ist so der große Mall da, genau in Downtown. Und da gibt's einen riesen Buchladen. Und die haben eine große Manga-Abteilung. Und da war ich jeden Tag. Und was die haben, das fand ich so krass, das habe ich noch nie gesehen. Die haben einfach die gesamte Dragon Ball-Manga-Reihe, aber in ausgemalt. Sonst sind ja Mangas immer schwarz-weiß und die haben das einfach in ausgemalt. Das fand ich richtig krass und die haben das teilweise in so richtig DIN A4 Formaten. Normalerweise sind die ja so klein, irgendwas DIN A5 oder noch kleiner und die haben einfach so für dich zu Hause einfach, damit du es richtig geil sehen kannst, haben die das einfach so im DIN A4 Format. Das fand ich richtig cool, das mal in anderen Formaten zu sehen.
Ja, gleich mal einen Koffer voll machen und aber das wird nicht funktionieren, da brauchst du ein paar Koffer.
Das stimmt, ja. Ich habe mir gedacht, das kann man bestimmt bestellen, aber ich habe seitdem nicht geguckt. Aber das war echt neu für mich. Also ausgemalte Manga habe ich eigentlich noch nie gesehen.
Ja. Ja, Freunde, dann sind wir durch mit der Starting Five nach einer Dreiviertelstunde. Man kennt ihn, aber es war Gott sei Dank.
War das so lange?
Aber es war auch ein schöner Mix so aus Basketballthemen und auch über die Nets und Dennis so ein bisschen. Also von dem her. Ich glaube, ich habe das gepasst. Patronen habe ich schon vorgelesen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis findet ihr unten in den Shownotes. Und dann machen wir weiter mit unseren Kategorien diese Woche. Spieler der Woche, bester Moment der Woche und der nervigste Moment der Woche. Hast du irgendwas, womit du anfangen möchtest? Hast du irgendwie den besten Moment, wo du sagst, okay, der war richtig krass? Oder hast du vielleicht einen Spieler der Woche, wo du sagst, okay, da muss es diese Woche sein?
Ich habe alles vorbereitet. Wir können einfach anfangen mit bestem Moment. Ich meine, es war noch in dieser Woche, deswegen nehme ich es mit rein. Es war der Anthony Edwards Block gegen die Indiana Pacers am Ende vom Spiel. Es war super krass. Ant hatte sowieso eine gute Crunch-Time gespielt, hat ein paar wichtige Würfe getroffen, steht dann an der Freiwurflinie und brickt aber, glaube ich, sogar beide Freiwürfe oder zumindest einen legt er daneben. Daraufhin haben die Pacers nochmal mit ein paar Sekunden auf der Uhr irgendwie die Chance für einen Fastbreak und Ant sprintet nach hinten, springt so hoch, laut eigenen Angaben so hoch, wie er noch nie gesprungen ist, haut sich den Kopf am Ring an und blockt diesen entscheidenden Layup, der es für die Pacers halt
komplett
irgendwie noch zur Overtime gerettet hätte oder das Spiel gewonnen hätte. Und das war ja schon mit die athletischste Aktion, die ich diese Saison gesehen habe. Deswegen, ja, nehme ich auf jeden Fall Ants Block.
Ja, dagegen kann man fast nichts sagen. Das Einzige vielleicht heute Nacht hat Wemby tatsächlich, finde ich, den ersten Posterize, den richtigen Posterize seiner Karriere kassiert. Genau, von Jackson Davis. Das ist schon auch, warum Jackson Davis so?
Also
so
ich gönn's random,
Jackson,
ne?
Genau, ich gönn's ja wirklich Jackson Davis, aber normalerweise denkst du, es muss dann schon irgendwie ein Superstar sein und dann einfach so Jackson Davis von den Warriors. Wemby hat auch dazu gesagt, hey, gehört dazu, solange ich mehr Würfe block, als ich welche Poster-Dunks kassiere, ist alles gut für mich deswegen. Aber ja, Edwards, das war schon irre. Der haut sich da wirklich den Kopf an. Das ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber auch diese Energie, die der Kerl mitbringt. Also ich hoffe vor allem, dass der über die nächsten Jahre einfach diese Ernsthaftigkeit noch mehr reinbekommt. Weil so beim All-Star-Weekend ist er mir mal so ein bisschen negativ aufgefallen. Da war ich nicht so gut auf ihn zu sprechen. Und ich denke mir eigentlich, du bringst wirklich alle Anlagen mit, um ein Star, wirklich ein Superstar in der Liga zu sein und vielleicht sogar auch mit das Gesicht der Liga. Aber ja, also dagegen kann man relativ wenig sagen. Nervigster Moment, gab es diese Woche irgendwas, was mich... Ja, doch, als Philly-Fan muss ich schon sagen. Also zu sehen, dass es unten eine Einblendung gibt, verletzt Joel Embiid, Maxi, Meltner, Batum. Also wirklich eine komplette Starting-Five. Du denkst dir einfach nur als Sixers-Fan, ja, ich weiß nicht mal, ob ich das Play-In ehrlich gesagt überstehen möchte. Dann reden einige so darüber, ja, vielleicht kommt ja Embiid wieder zurück. Der kommt dann wieder nicht zurück mit 100%, spielt dann bestimmt wieder eine beschissene erste Runde, weil er nicht fit ist. Dann kriegt der wieder sein Fett weg. Ey, bitte geh mir weg. Also das ist schon, als Sixers-Fan muss ich sagen, es ist einfach gerade nervig. Es ist auch irgendwie schade, weil die Saison war echt gut. Philly war oben mit dabei. Unter den Top 3 und jetzt gerade eben, ja, weil ich habe jetzt auch lange schon als Philly-Fan nichts mehr dazu gesagt, es ist schon bitter. Du wirst jetzt da durchgereicht, andauernd sind alle verletzt. Deswegen ist das gerade eben so nervig. Ich hatte jetzt keinen einzelnen Moment, also Done with the 90s, das ging mir in dieser Woche vielleicht ein bisschen auf den Sack. weil dir jeder immer gefragt hat, was ist damit? Aber ansonsten, ja, genau. Hast du irgendwo, also du hast vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, Bucks gegen Clippers. Da warst du anscheinend nicht so amused.
Ja, warte, jetzt, also erstmal Done with the 90s, machen wir mal Stück für Stück. Also Done with the 90s fuckt mich auch ab. Ich finde es auch krass, was für Wellen das schlägt. Am Ende ist das halt ein TikTok-Kanal, der damit angefangen hat. Es ist halt so absurd, weil es ist einfach so, du pickst quasi aus einer gesamten Karriere, 13 Jahre bei den Bulls, pickst du so ein paar Sequenzen raus und sagst, guck mal, wie trash die sind. Ey, das kann ich dir bis heute bei jedem Team machen. Weißt du, was ich für eine Compilation machen könnte von LeBron, wie trash er ist oder von welchem Spieler auch immer gerade in der Liga? Das ist ja so, das ist ja so schade eigentlich, dass das viral geht, weil da so wenig Analyse drin steckt. Da steckt so wenig drin. Das ist einfach nur, guck mal, hier dribbelt er sich mit links auf den Fuß. Guck mal, hier dribbelt er mit rechts auf die linke Seite. Ja, I don't know. Vielleicht hat er einen scheiß Tag. Willst du mir jetzt sagen, Michael Jordan, der beste Spieler aller Zeiten, hatte keine linke Hand? So, wollt ihr mich alle natzen? Was ist einer seiner größten, was ist einer seiner größten Highlights aller Zeiten von MJ? Ist der Layup gegen die Lakers, wo er erst mit der rechten Hand hochgeht, den Ball dann auf die linke Hand zieht und dann mit links den Layup-Finish gegen die Lakers in den Finals 91. Der Mann hatte keine linke Hand. Sag mal, geht's euch gut? Das ist genauso wie Jaylen Brown natürlich eine linke Hand hat. Auch wenn es ein paar Highlights gibt, wo er mit der linken Hand ein bisschen unbeholfen aussieht. Das ist der bestbezahlte Spieler der Liga. Meint er, der Typ kann nicht mit links dribbeln? Ey, ist crazy.
Geiler Podcast-Titel, sag mal, geht's euch gut?
Fragezeichen. Ja, sorry, Alter, also Done with the 90s. Ich bin richtig im Modus, weil ich habe da heute eine Debatte. Ich werde heute Nachmittag noch zu Siebes ins Studio fahren und den auseinandernehmen, weil der mir schon die ganze Woche damit auf den Sack geht. Und ich werde den richtig auseinandernehmen.
Oh, ja, ich freue mich.
Da bin ich auf jeden Fall genervt, das stimmt. Was war dein erstes? Ah ja, die Sixers, genau. Sixers, da wollte ich dich was fragen. Glaubst du, der beste Karrieremove für Embiid wäre es jetzt zu sagen, ey, die Saison ist gelaufen, ich komme nicht zurück zu den Sixers und dann aber bei Olympia, bei Team USA zu spielen und da einfach geile olympische Spiele zu spielen? Ich glaube, das wäre der beste Move, seine Karriere gerade in ein neues Licht zu rücken, weil du hast total recht, wenn der jetzt zurückkommt und die Playoffs spielt, ey, dann spielt er wieder eine enttäuschende erste Runde. Die Sixers werden wahrscheinlich gebounced in der ersten Runde oder maximal in der zweiten. Und dann ist wieder so, ja, Embiid, der Playoff-Joker, guck mal, Embiid ist nie fit, da. Aber wenn er sich jetzt wirklich komplett auskuriert und dann mit Team USA, mit diesem Team USA, was wir erwarten, wahrscheinlich super dominant Gold holt, das wäre doch ein geiler Schritt eigentlich mal in seiner Legacy, oder?
Ich kann ja als Embiid-Fan sagen, es ist egal, was er machen wird, er wird immer kritisiert. Es ist egal, wie er das jetzt angehen würde, ich bin bei dir. Also ich glaube, wenn man sich jetzt die Saison ansieht, Philly steht jetzt gerade eben an der 6. Ich befürchte, sie werden leider noch ins Play-In abrutschen, sprich auf die 7 oder auf die 8. Wenn sie das dann gewinnen, dann finishen sie an der 7. Wenn sie es verlieren sollten und gewinnen dann das zweite Play-In, dann sind sie an der 8. So, das bedeutet, du musst in der ersten Runde ran, entweder gegen die Celtics oder du musst ran gegen die Bucks. Das ist eine Serie, da kommst du nicht einfach aus einer Verletzung zurück nach einer Meniskusverletzung und sagst, ich spiele jetzt hier überragende Playoffs, das wird nicht passieren. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass einfach die Sixers sagen, du kurierst dich jetzt komplett aus, weißt dann natürlich auch wieder nicht, was es dann für ein Bild nach außen werfen würde, wenn er die Playoffs dann nicht spielt. Aber man muss sagen, wenn du die Playoffs nicht spielst, erste Runde fliegst du raus, dann bist du Anfang Mai im Urlaub. Dann hast du 1,5 Monate bis Olympia. Ich glaube, vielleicht ist der Abstand groß genug, um zu sagen, oder sogar 2,5 Monate bis Olympia, sorry. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht, einfach. Aber die Frage ist natürlich dann, ob Embiid dann auch überhaupt so viele Touches bekommen würde, so viele Buckets. Das ist nämlich auch die große Frage, die ich generell bei diesem Team USA habe. Ja, bring halt deine ganzen Avengers, aber das sind alle Spieler, die normalerweise gerne den Ball in der Hand haben. Also,
ja, aber ich glaube, ich finde, darum geht's nicht. Also Embiid würde ja dominant spielen, so oder so, weil er einfach der beste Big ist, den sie haben. Und ich glaube, dass das reichen würde. Also ich glaube, da guckt keiner wirklich auf die Stats. Der wäre defensiv wahrscheinlich so dominant. Der würde vielleicht Wemby und Gobert ein paar Mal blocken und dann hast du deine Highlights. Ich glaube, ob der da 10 Punkte averaged oder 15 oder 20, wäre den Leuten, glaube ich, ziemlich egal. Da geht es weniger um Dominanz. Ich finde, da geht es mehr ums Prestige.
Ja, bis es halt dann gegen Team Germany geht. Also das ist natürlich eine Station. Ja,
sorry, also wenn Vogtmann kommt, dann hat Embiid auch nichts mehr zu sagen.
Stell dir vor, Vogtmann mit einem Dagger-Dreier über Embiid drüber. Alter, ich sag's dir, ey, das, oh mein Gott, ey, die WM hat uns alle komplett geschädigt. ja, also, spannende Frage. Ich kann's dir nicht beantworten. Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht zurück und ist irgendwie eigentlich noch halb angeschlagen, weil das, aber da bin ich auch ganz optimistisch, dass Nick Nurse ein Head Coach ist, der sagt, hey, du spielst bei mir bloß, wenn du hundertprozentig fit bist. Alles andere ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Also da ist ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr Doc Rivers da. genau, deswegen.
Genau. Den haben wir als wir bei den Bucks. Und man muss sagen, also Defensiv-Rating hat sich ja seit er da ist schon verbessert. Trotzdem war mein nervigster Moment diese Woche und die Leute haben es auch in meiner Reaction gesehen, das Spiel der Bucks gegen die Lakers. Weil Damian Lillard ist erst hinten in der Defense, ich glaube gegen D'Angelo Russell, weil D'Lo war ja krass in dem Spiel. Dame verteidigt D'Lo, D'Lo zieht an ihm vorbei, Dame macht keinerlei Anstalten, das irgendwie auch nur mal ein bisschen besser zu verteidigen, sondern lässt ihn einfach vorbei. Und dann geht D'Lo hoch für den Wurf, Dame steht quasi neben ihm und Dame hebt nicht mal den Arm hoch zum Contest, sondern steht einfach da, beide Arme unten und guckt zu, wie D'Lo den Wurf trifft. Und dann auf der anderen Seite, das kann mal passieren, aber es war dann halt einfach die Sequenz direkt danach. Dame geht für den Game-Winner, wird geblockt von Spencer Dinwiddie. Ja. Genau. Dinwiddie blockt ihn beim Jump-Shot, quasi genau das, was ich mir gewünscht habe auf der Gegenseite von Dame gegen D'Lo. Und das war einfach so eine Sequenz, die halt für mich Bände spricht, weil man war jetzt in Kalifornien, man hat verloren gegen die Warriors, man hat verloren gegen die Lakers und man hat knapp gewonnen gegen die Clippers, die ohne Kawhi und PG gespielt haben. Das ist immer noch nicht rund da bei den Bucks. Und dieses Thema mit der Defense, du kannst so eine gute Defense spielen, wie du willst. Am Ende geht es auch voll oft einfach nur um Einsatz. Es geht einfach nur darum, hast du Bock zu verteidigen, hast du Lust, den Arm zu heben, hast du Lust, den Closeout zu laufen. Und dass das einfach nicht gemacht wird von Dame, das geht mir auf den Sack. Also ich bin mir sicher, es gibt viele, viele Dame-Fans, ja. Und es gibt viele Blazers-Fans, die ihn lieben und vergöttern. Ich verstehe das alles. Aber es hat wirklich einen Grund, warum der, abgesehen von einem Conference-Finale, nie weitergekommen ist. Weil er einfach defensiv so eine Schwachstelle ist und es einfach so akzeptiert wird. Das wird einfach akzeptiert, dass jeder Guard in der Liga an Damian Lillard vorbeiziehen kann, wann und wie er will und zum Korb kann, wann und wie er will. It doesn't matter. Ja. Ist scheißegal. Und dass da null Effort drin steckt, das regt mich auf. Und dann, was mich aber auch noch nervt, du kannst dann nie was sagen gegen ihn, weil dann meistens auf der Gegenseite er doch noch den Game-Winner trifft oder er zumindest so viele Game-Winner hat, dass jeder sagt, scheiß doch auf seine Defense, seine Offense ist das, wofür du ihn geholt hast. Ja, schon, aber ich gucke immer auf Curry und ich weiß, wie Curry 2015 in den Playoffs und in den Finals eine große Schwachstelle war und wie der über die Jahre Jahr für Jahr besser wurde in der Defense und heutzutage ein vernünftiger Verteidiger ist. Nicht überdurchschnittlich, aber vernünftig. Und Dame ist einfach seine ganze Karriere konsequent unterdurchschnittlich. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das ist das, was mich sehr genervt hat diese Woche gegen die Lakers.
Das ist vor allen Dingen wirklich problematisch im Hinblick auf die Playoffs. Weil sobald Dame wirklich gegen einen gegnerisch guten Point Guard ran muss. Ich erinnere mich an die ganzen Duelle mit den Knicks. Jalen Brunson, ich glaube 45 Punkte, 35 Punkte, 35 Punkte, 30 Punkte. Dame wurde geguckt von Jalen Brunson, der zugegebenermaßen auch wirklich eine gute Saison spielt bei den Knicks gerade eben. Ist alles gerade ein klein wenig schwierig, weil Julius Randle verletzt ist und auch OG Anunoby. Aber du kannst eigentlich sagen, dass das einfach eine viel zu große Schwachstelle ist und jeder wird das auch ausnutzen. Also egal, ob das am Ende die Heat sind oder die Heat, die Celtics, die Cavs vielleicht auch, wenn Darius Garland eine gute Serie erwischt. Und das ist halt einfach.
Ja, oder Donovan auch.
Oder Donovan, genau. Der ist jetzt die letzten Spiele auch. Das hat raus. Übrigens, ja, ist jetzt auch nicht mehr berechtigt für irgendeinen Award. Das vielleicht noch ganz kurz als Zusatz. Oder ja, also Ich bin ja auch diese Saison wirklich nicht der größte Dame-Fan, und sobald du was gegen ihn sagst, springen ja alle Dame-Jünger auf und rasten komplett aus. Ich verstehe es in der Saison ehrlich gesagt wirklich nicht, weil dieses Mal kannst du ja sogar ihn offensiv kritisieren. Jetzt die letzten Spiele sah er echt nicht schlecht aus, aber defensiv merkst du halt einfach. Und das, was Björn sagt, das ist ja auch wirklich so, den defensiven Motor, jeder kann bis zu einem gewissen Grad verteidigen. Egal, was für eine Größe du hast, was für einen Wingspan. So, du kannst dich immer versuchen, um die Blöcke herumzukämpfen oder die Closeouts hart attackieren. So, das ist alles nur Wille und Einsatz. Das hat manchmal auch gar nichts mit den körperlichen Voraussetzungen zu tun. Und bei Dame merkst du halt bei ganz vielen defensiven Possessions, ja, ist jetzt halt so, Pick and Roll, komm ich nicht rum um den Screen. Mein Gott, lass ihn werfen. Ja, weil das halt dann zu oft passiert. Ich bin super gespannt, wie weit die Bucks kommen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ja. Also ich sehe die in den Conference Finals, ich sehe die aber auch in der zweiten Runde gegen einen blöden Gegner vielleicht rausfliegen. Keine Ahnung.
Ja, das einzig Gute ist, dass der Osten an sich wirklich nicht stark ist. Ja. Das Thema mit den Knicks ist im Moment so ein bisschen auf Eis, weil die einfach diese ganzen Verletzungen haben und du weißt nicht, wann die halt jemals jetzt mal gesund zusammenspielen vor den Playoffs. Und dann muss ich sagen, habe ich halt weniger Angst vor ihnen. Ich habe die Knicks ja dauernd so krass gelobt nach der Trade-Deadline. Ich bleibe auch dabei, dass die Moves sehr, sehr stark waren. Aber die sind halt dauernd verletzt. Und Randall haben wir gar nicht mehr gesehen. OG ist auch immer noch raus, oder?
Ja,
oder?
Schon seit ein paar Wochen auch, ja.
Ja, ich meine, ich habe irgendwas gelesen. Vielleicht OG hat gestern oder heute sein Comeback. Ich meine, da war irgendwas. Aber auf jeden Fall, die haben jetzt so wenig zusammengespielt, dass ich jetzt halt sage, okay, du brauchst ja auch in irgendeiner Weise eine Vertrautheit im Team. Und du hättest eigentlich diese ganze Post-All-Star-Break bis Playoff-Zeit, hättest du jetzt schon noch nutzen müssen. Kannst du jetzt nicht, weil sie verletzt sind. Deswegen habe ich vor den Knicks jetzt ein bisschen weniger Angst. Die Cavs, haben wir schon oft drüber geredet, sind irgendwie ein gutes Regular-Season-Team, machen mir aber ehrlich gesagt auch keine Angst. Und da ist auch Mobley jetzt schon wieder die ganze Zeit verletzt gewesen, Donovan ist verletzt, also die haben auch ihre Verletzungsprobleme. Und wer kommt denn wirklich dahinter? Also die Celtics triffst du erst im Conference-Finale in den meisten Fällen. Wer kommt denn dahinter, der dir Angst macht? Niemand. Außer du rechnest jetzt noch mit Miami, wo ich dieses Jahr raus bin. Vielleicht straft mich das wieder, aber ich glaub's, ich finde Miami dieses Jahr so schwach.
Ich werde die in die Conference Finals jubeln, es ist mir egal. Es ist mir egal, dieses Jahr, ohne Scheiß, ich lasse mich von euch nicht bescheißen. Heat. Wir haben zwar wieder 3 Spiele in Folge verloren, aber es ist mir alles egal, ja.
Okay.
Aber an sich hast du natürlich recht, also auch Philly wird in der Besetzung keine Chance haben. Pacers auch nicht, die sind die letzten Wochen einfach zu krass eingebrochen. Die haben zwar generell 4-1 jetzt gewonnen über die ganze Saison und auch mit dem In-Season-Tournament, aber da muss ich auch immer sagen, Leute überbewerten dann immer so diese direkten Duelle. Oh ja, guck mal, der hat die Regular-Season-Serie jetzt 3-1 gewonnen oder hier 2-2 oder 1-3. Ey, das interessiert in den Playoffs keine Sau mehr, weil du dann immer während der Saison schauen musst, war das ein Back-to-Back? Wer hat denn überhaupt gespielt? Dies, das und jenes. Also deswegen, Milwaukee muss eigentlich in die Conference Finals kommen. Es gibt keine Ausreden dafür.
Ja, sollten sie. Und mal gucken, vielleicht bekommen wir es hin. Also es sieht ja gar nicht immer so schlecht aus, wie man sie auch redet. Das ist vielleicht auch immer wichtig bei Milwaukee zu erwähnen. Die sind immer besser als das, was man kritisiert vom Racket her. Aber nochmal, der Osten ist halt auch nicht besonders stark. Also ich glaube, im Westen, da wären die Bucks nicht besonders gut. Ich glaube, im Westen wären die Bucks gerade so ein Team wie die Suns oder die Kings, die auch immer mal so in Richtung Play-In runterrutschen und dann vielleicht wieder 1-2 Positionen hoch. Ja, das war mein nervigster Moment. Spieler der Woche, ich weiß nicht, wie es du siehst, ich finde, es kann diese Woche nur eine Antwort geben. Ich habe auch gestern gesehen, er wurde NBA Player of the Week. Das deckt sich manchmal mit unseren Picks, manchmal nicht. Aber diesmal, also ich gebe es ihm safe, es ist Luca. Luca hat 4 Spiele gemacht, hat 35, 11 und 11 geaveraged. In diesen 4 Spielen hat er unter anderem den Triple-Double-Rekord von Russell Westbrook gebrochen, nämlich 5 30 Punkte Triple-Double in aufeinanderfolgenden Spielen. Luca hat jetzt 6 aufgelegt und hatte jetzt im letzten Spiel, das war ein bisschen bitter, hatte wieder ein Triple-Double, 27 Punkte.
Ja.
27 Punkte, dadurch ist der Rekord eingebrochen. Aber ja, es waren 4 Spiele, er hat 3 Siege gegen Miami, Detroit und Chicago geholt, 1 Niederlage gegen Indiana. Ich weiß, die Mavs werden auch viel kritisiert gerade, die Leute sind nicht so zufrieden mit ihnen, aber was Luca da diese Woche gemacht hat, war einfach wieder so godlike, deswegen Spieler der Woche, Luca.
Dagegen kann man in der Woche wirklich eigentlich nichts nichts sagen. Und vielleicht kann man noch sagen, dass Kevin Durant die letzten 4 Spiele auch wirklich überragend aussah, hat auch 38 Punkte aufgelegt bei starken Quoten, aber bei Luca kommt dann halt auch einfach noch dieses Playmaking dazu und da muss man auch echt sagen, ey, Luca rettet die Mavs halt auch wirklich in ganz vielen Spielen. Bei den Mavs gibt's gerade eben auch vor allem vom Coaching her einfach ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich bin gespannt, ob Jason Kidd das noch irgendwie adjusted. Jetzt gegen die Bulls heute Nacht, das war so ein krasser Blowout. Ich glaube, die haben das erste Viertel schon 45-15, so ungefähr war das gewonnen.
Die Mavs haben das gewonnen oder verloren?
Gewonnen. Das erste Viertel, das Spiel war schon vor, also da wären wir beide
stimmt,
sogar.
Stimmt, da habe ich den Score vorhin gesehen, ja, du hast recht. Genau.
Da hätten sogar wir beide Minuten gesehen am Ende bei dem Score. Ja, nee, Luca spielt eine überragende Saison. Bei den Mavs ist halt auf jeden Fall ein Thema, dass die Lineups halt nicht passen. Vor allem Dante Exum müsste halt mehr Minuten bekommen an der Seite von Doncic und von Irving. Tim Hardaway Jr. ist seit, ich will nicht mal sagen, seit ein paar Tagen, wirklich seit ein paar Wochen komplett von der Rolle und schweißt halt drauf, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Also da sind die Mavs-Fans gerade eben. Ich habe die Mavs-Bubble sehr intensiv verfolgt, weil ich diese Woche auch noch ein Video dazu machen möchte. Ey, Tim Hardaway Jr. würden die am liebsten gerade zum Mond schießen und komm bitte wirklich nicht mehr zurück. Ja, und ansonsten halt auch noch so Gafford und Derek Lively, die manchmal gute Spiele mit dabei haben, aber auch das Pick-and-Roll zwischen Luca und Derek Lively hat jetzt die letzten Spiele nicht so gut funktioniert, weil natürlich auch einige Teams ihnen das mittlerweile wegnehmen. Jetzt heute Nacht hat Derek Lively ein Career High aufgelegt. Für euch vorgestern Nacht 22 Punkte. Ich weiß nicht, was ich mit den Mavs anfangen soll. Es ist eigentlich alles da, um die Saison gut zu Ende zu spielen und auch in den Playoffs ein unangenehmer Gegner zu sein. Aber das Coaching von Jason Kidd gibt mir überhaupt kein Vertrauen. Und Doncic alleine wird nicht reichen. Obwohl Doncic wirklich so ein überragender Spieler ist. Aber du brauchst halt schon offensiv eine gewisse Struktur, gewisse Schemes und Rotationen. Weil Luca kann sich ja nicht hinstellen und sagen, ja du, jetzt starten wir aber heute mal Dante Exum an meiner Seite, weil ich mit dem nämlich viel besser funktioniere und weil Dante Exum nämlich mit unser bester Point-of-Attack-Defender ist und Tim Hardaway Jr. steht übrigens nicht mit mir gemeinsam auf dem Feld, weil das funktioniert. Es wäre eigentlich witzig, wenn Luca das mal so sagen würde. Und ja. dann sagt er, also übrigens Gafford und Derek Lively spielen immer bitte auf der 5 und PJ Washington und Maxi Kleber immer auf der 4. Also Jason Kidd, es tut mir leid und ich muss mich auch dafür nicht schämen, weil ich weiß, die Mavs-Bubble sieht das genauso. Coacht mal wieder den letzten Scheißdreck zusammen. Und deswegen, bin ich gespannt, wie weit das für die Mavs geht, wenn sie in die Playoffs kommen. Man darf auch nicht vergessen, die sind immer noch im Play-In aktuell. Also, das Play-In ist echt spannend. Wollen wir da kurz drüber reden?
Klar.
Also, sagen wir jetzt mal, die Lakers spielen gegen die Warriors. So. Einer von den beiden muss ja ein Spiel gewinnen. Also triffst du dann im Endeffekt auf die Lakers oder auf die Warriors als Verlierer des ersten Matchups. Jetzt würden die Mavs aktuell gegen die Kings spielen. Die Kings sind ein unglaublich ekliges Team.
Yeah.
Einige würden jetzt vielleicht sagen, das gewinnen die Mavs zu 100%. Ich sage, nee, das gewinnen die Mavs nicht zu 100%. Und wenn es richtig blöd läuft, glaube ich zwar jetzt nicht, weil die Suns die letzten Spiele wieder ein bisschen besser aussahen, aber bei Mavs gegen Suns. Devin Booker gegen Luka Doncic im Play-In. Also Freunde, ey, da klingelt der Wecker aber schon eine halbe Stunde vorher. Wie siehst denn du aktuell das Play-In? Weil es wird ja irgendein Top-Team, wird das ja erwischen. Egal, ob das die Warriors sind, die Lakers, die Mavs, die Kings, die Suns. Die Pelicans sehen in letzter Zeit ziemlich gut aus. Die stabilisieren sich gerade eben im Mittelfeld. Mhm. Es wird ja auf jeden Fall 2 Teams raushauen, von denen man eigentlich sagt, die würde ich gerne in den Playoffs sehen. Und egal, ob das jetzt dann Stephen Curry ist oder LeBron oder Doncic, ist es eigentlich Wahnsinn, egal wer von denen rausfliegt oder rausfliegen würde.
Also ich sag dir, was die NBA hofft, was passieren würde. Die NBA hofft, glaube ich, bei all den Teams, bei den 10 Teams gerade im Westen, ich glaube, die hoffen, dass die Pelicans und die Kings irgendwie ins Play-In rutschen und beide verlieren. Das wäre, glaube ich, für die NBA das Nonplusultra, weil dann hätten sie Mavs, Lakers, Warriors, Suns, Clippers, Wolves, Nuggets, Thunder in den Playoffs. Das wäre von der Einschaltquote her das Krasseste, was sie kriegen. Ich glaube aber, dass mindestens einer von beiden, Pelicans und Kings, sich auf jeden Fall in diesen Playoffs hält. Und wenn es übers Play-In ist, aber die sind stark. Also als du gerade gesagt hast, Mavs gegen Kings, ich habe mehr Richtung Kings tendiert und habe gesagt einfach, dass die Kings viel abgezockter sind. Also bei den Mavs brauchst du halt auch immer dieses starke Luka-Game, das du gewinnst, gerade in einem Do-or-Die-Game gegen die Kings, ganz ehrlich. Ich glaube, die Kings sind so, die Kings sind auch nicht die konstantesten, aber die Kings sind abgezockt genug für ein Play-in-Game. Und ja, ich glaube, die würden das holen.
Und dann spielt Luka im Play-in gegen LeBron.
Das wäre sehr geil. Ja, also Play-In wird dieses Jahr auf jeden Fall krass, weil du hast auf jeden Fall Lakers oder Warriors 100% mit drin. Im Moment Mavs auch, aber ich würde fast ein bisschen gerade den Spaß rausnehmen wollen und sagen, ey, man kann das noch überhaupt nicht sagen. Weil guck mal, die Pelicans haben 39 Siege und die Mavs haben 37 Siege und sind im Play-In. Und die Pels sind irgendwie an der 5. Also das, hier geht es um 2 Siege, die entscheiden, ob du fast schon Homecourt hast oder ob du im Play-In stehst. Also ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass man da jetzt schon so intensiv drüber reden kann. Ich weiß, es wird einige Top-Teams treffen. Ich habe auch Bock darauf. Aber welche das jetzt am Ende sein werden, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Die einzigen, die ich auf jeden Fall garantiert drin sehe, sind die Warriors. Selbst die Lakers sind nur einen Sieg hinter den Mavs und haben genauso viele Siege wie die Kings. Deswegen schwer zu sagen gerade.
Und das, was ich vorhin auch noch gesagt habe, weil ich jetzt wieder zu roter Faden, Leute, immer ganz, ganz wichtig. Jetzt muss nämlich dann das Play-In-Team an der 7 muss ran gegen die Nuggets. Also das ist halt auch kompletter Wahnsinn. Du musst dann ran gegen den amtierenden Champ und die Nuggets stehen in den letzten 10 Spielen bei 9-1. Das ist, ich bin gerade wirklich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, besieg erstmal den Champ. Ich bin die letzten Wochen wirklich bei den Nuggets wieder höher als noch bei unserem, was war das für ein Pod, den wir aufgenommen haben? Ich glaube, da haben wir Stärken und Schwächen aufgenommen, oder? War das, da haben wir auch über die Nuggets geredet. Ich denke mir gerade eben so, ey, die Starting Five der Nuggets ist immer da, ist einfach konstant, erlaubt sich fast keine Fehler. Besiegt die erstmal, aber ich sehe, dass Björn grinst und deswegen lasse ich ihn jetzt zu Wort kommen. Hau raus, warum grinst du?
Ich grinse deswegen, weil auch wenn die Starting Five heute irgendwie eine Stunde gedauert hat, ich habe tatsächlich eine Frage vergessen, die ich jetzt gerade sehe. Und das
oder
war
du hast sie ausgetauscht, hast du vorhin gesagt, oder?
Nee, das war wiederum eine andere. Aber die Frage, die ich, weil ich kam am Anfang mit der Jordan Poole Vertragsfrage und deswegen habe ich die erste Frage übersprungen und das war eine Nuggets-Frage und die fängt folgendermaßen an. Die Nuggets haben schon wieder 9 aus 10 gewonnen. Sie haben die zweitbeste Offensive die zweitbeste Offense seit dem All-Star-Break, die 9th Defense, haben die Warriors, die Kings, die Lakers und die Celtics geschlagen. Also quasi das West Play-In und das beste Team in der Eastern Conference oder der ganzen NBA. Und dann habe ich gefragt, geht irgendwas an den Nuggets vorbei für die Chip? Und das hast du jetzt schon so angefangen zu beantworten. Bei mir geht's genauso. Ich habe diese Nuggets-Games gesehen und ich sehe die mittlerweile echt als die modernen Spurs insofern, dass ich sage, du kannst nichts gegen Jokic machen. Das alleine das System von Jokic, dass er auf dem Feld ist, der ist ja sein eigenes Basketballsystem quasi. Und egal welcher Roleplayer damit interagiert, er wird immer besser aussehen, als wenn er nicht in diesem System ist. Siehe beispielsweise Bruce Brown, den wir jetzt mittlerweile komplett vergessen haben. Und letztes Jahr war das einer der wichtigsten Free Agents irgendwie in der Free Agency. Ich finde die Nuggets sind durch Jokic so viel besser als eigentlich das gesamte Feld im Westen. Und wir haben sie jetzt auch gerade gewinnen sehen gegen die Celtics. Ey, ich weiß nicht, ob irgendwas an den Nuggets vorbeigeht, ganz ehrlich.
Ja, weil du auch mit Jokic einfach jemanden in der Crunch-Time hast. Den kannst du ihm den Ball geben und du kannst ihm vertrauen. Entweder er scoret selber oder er findet einfach den richtigen Pass. Dann
oder
hat er die
trifft den Freiwurf. Das ist ganz entscheidend. Du kannst ihn auch nicht unbedingt faulen, weil er trifft Freiwürfe.
Ja, dann diese Kombination aus Aaron Gordon und Jokic ist wahrscheinlich das tödlichste Play der gesamten Liga aktuell. Du kannst es nicht verteidigen. Das ist absoluter Wahnsinn. Dann hast du mit Jamal Murray, Michael Porter Jr. und Caldwell Pope hast du 40%ige Dreierschützen. Und so selbst die gerade eben von der Bank kommen, die sehen auch alle gut aus. Jeder sieht an der Seite von Jokic irgendwie gut aus. Das ist einfach, das ist wirklich, nein, um deine Frage zu beantworten, das geht über den Champ. Also jeder in der Western Conference, ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Willst du in die Finals, musst du an den Nuggets vorbei. Und es gibt wenige Teams, die Nuggets, glaube ich, wirklich also in die Bredouille bringen Könnte, ne? Ich bin so ein bisschen bei den Suns, weil die Suns haben auch tatsächlich im letzten Jahr 2 Spiele gewonnen. Und das war eigentlich gefühlt nur Devin Booker und Kevin Durant.
Aber ich wollte sagen, das war godlike Devin Booker. Erinner dich mal, wie der damals gespielt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt sagen kannst, das Suns-System ist so gut gegen die Nuggets oder Devin Booker ist halt kurz Michael Jordan gegangen.
Mhm. Ja, das war schon gefühlt... also ich weiß noch, ja, das war irgendwie 38 Punkte.
Wie willst du Michael Jordan steigern?
Ja, genau, richtig. Nee, man kann's nicht steigern, aber ja, ich glaube, die Nuggets haben auf jeden Fall Liebe verdient, ihr System funktioniert, man hat halt auch die Starting Five zusammenbehalten und wirklich einfach diese Konstanz. Und das hast du eigentlich bei fast jedem Team wirklich aktuell noch als Fragezeichen und beim Champ nicht. Du weißt, die gehen in die Playoffs, du weißt, was für ein Basketball die spielen, die haben einen super Head Coach, das mit Jokic, wahrscheinlich mit den smartesten Spieler, auch wenn es in Richtung Playoffs geht. Ja, komm mal an den Nuggets erstmal vorbei. Was ein bisschen schade ist, Western Conference, alles voll geil, wer trifft auf wen, Play-In, Eastern Conference, wenn wir ehrlich sind, ich will jetzt nicht zu negativ klingen, Leute, aber... Ist nicht so spannend dieses Jahr. Also irgendwie fehlt da so ein bisschen die Balance, aber...
Das ja, Conference Final wird halt geil. Also egal, wer auf die Celtics trifft, das wird sehr, sehr geil im Conference Finale, hoffe ich. Aber wenn wir die Matchups mal kurz durchgehen, also sagen wir Play-In, wir haben 9 und 10, haben wir Bulls, Hawks, sage ich jetzt, ja, die Bulls waren auch viel... Ich habe viele gute Bulls-Games
Bulls
gesehen.
Bulls sind aktuell
ich
glaub,
besser
drauf.
Ich glaube, ich gebe eher den Bulls. Ja. Genau, und die Hawks haben jetzt Sadiq Bey verloren. Der hat auch Season-Ending-Injury. Das fuckt mich richtig ab. Das heißt, ja, gehen wir mal mit den Bulls. Und dann haben wir Pacers Heat. Da würde ich Stand heute... Boah, die sind beide nicht so geil gerade. Ich würde es wahrscheinlich den Pacers... Nee, ich weiß, wem würdest du es geben? Ich kann mich echt nicht entscheiden.
Ja, die Pacers haben halt die bessere Offense. Die Heat haben halt die wesentlich bessere... Das ist halt... Tagesform abhängig. Also wenn die Heat ihre Defense durchkriegen, dann gewinnen sie das. Wenn nicht, dann kriegst du von den Pacers 120, 130 Punkte und bist, stehst dann...
Ich wollte dir nicht widersprechen, ich wollte nur sagen, ich habe mich entschieden, die Pacers machen das, weil ich sehe bei den Heat einfach nie, dass jemand scored. Und deswegen glaube ich nicht, dass die mit den Pacers auch nur... Selbst wenn die Pacers so ein bisschen gedrosselt werden in ihrem Scoring, scoren die immer noch weit mehr als die Heat, glaube ich, es hinbekommen. Deswegen, ich gehe da mit den Pacers, sorry Heat-Fans. Und dann hätten wir Bulls gegen Heat noch für den 8. Spot.
Ja, hau mal raus.
Das würde ich jetzt zum Beispiel den Heat geben, weil ich glaube, weil ich bei Chicago nicht so sehr Angst habe in der Offensive, das würde ich den Heat geben. Dann sind die Heat an der 8, die Pacers an der 7 bei mir. Und das heißt, wir hätten erste Runde Celtics Heat. Das wäre krank. Weißt du, das wäre dann wieder geil, Neuauflage vom Conference-Finale. Dann ist es so Pacers-Bucks, das wäre auch geil. Sixers-Cavs ohne Embiid für den Arsch. Knicks-Magic.
Für uns Deutsche geil.
Ja, kann geil sein und vor allem, wenn die Knicks es irgendwie hinbekommen, dass sie wieder gesund sind, dann ist es halt ein cooles Team, ja. Mhm. Also es ist gar nicht so schlecht vielleicht, wie wir es gerade am Anfang geredet haben.
Ja, die Magic Offense, die letzten Spiele, Alter. Auch gegen die Knicks, die haben ja erst direkt gegeneinander gespielt. Ich glaube, das war das Low-Scoring-Game, wo alle gesagt haben, jetzt sind die 90er wirklich wieder zurück. Es war, ich weiß nicht, irgendwie 95 zu 78 oder irgendwie sowas. Naja.
Ja, die Magic sind halt jung. Das würde ich auch gerne noch kurz zu den Mavs sagen. Du hast auch über die Mavs vorhin so viel geredet. Und es stimmt auch, aber irgendwie, man gibt halt jemand wie Doncic auch überhaupt nicht die Zeit, sich zu entwickeln in der NBA. Ne? Der ist jetzt gerade 25 geworden. Überleg mal. Wann sagen wir, ist ein Basketballspieler in seiner Prime? 28 bis 30, 32 heutzutage vielleicht. Der ist 25 gerade geworden, führt hier ein Team an, wo ein PJ Washington 25 ist, Josh Green ist 23, ist hier fünftwichtigster Spieler. Derek Lively ist ein Rookie, ist 19 Jahre alt, trägt eine große Last auf der Frontcourt-Position. Selbst Derrick Jones Jr. ist 26, Dante Exum ist noch 28, Daniel Gafford ist 25, Hardy ist 21. Klar, du hast auch Kyrie mit drin, 30 oder 31, Tim Hardaway 31. Du hast schon auch ein bisschen ältere Spieler, aber es ist schon krass, was wir von Doncic jedes Jahr erwarten. Und wir behandeln den quasi immer schon, als wäre er LeBron, dabei ist er 25. 25, sorry.
Und Doncic kann nicht mal was dafür. Also ich muss ihn echt mal verteidigen. Klar, natürlich könnte Doncic in der einen oder anderen Possession noch besser verteidigen. Im besten Fall ist eigentlich immer, dass der gegnerische Guard Doncic einfach irgendwie beleidigt und triggert, weil dann spielt nämlich Doncic immer die beste D. Aber so an sich liegt das einfach ganz viel am System um ihn herum.
Das ist eine schlechte Info für alle Suns-Fans.
Das stimmt.
Wenn Doncic getriggert wird, spielt der Defense, dann ist schlecht für die Suns.
Ja, das stimmt. Wir haben noch ein Team, über das ich ganz kurz sprechen möchte, weil wir beide haben so gesagt, hey, was geht eigentlich bei den Pelicans ab? Und ich bin da jetzt ganz transparent zu euch. Ich habe jetzt keine Spiele von den Pelicans gesehen. Ich bin aber vorhin mal ganz kurz reingegangen. Was geht mit Zion? Wir haben vorhin aus Joke gesagt, Zion besserer Point Guard als Doncic, Fragezeichen, unser Podcast-Titel, weil nämlich Zion in den letzten Spielen wirklich unglaublich aussieht von seinem Antritt, von der Athletik, seinem Ballhandling. Ich habe vorhin mal reingeschaut, ey, Zion kommt auf 1,05 Punkte pro Possession als Pick-and-Roll-Ballhandler, nicht als der die Screens stellt. Hey, ich habe mir wirklich die Buckets angesehen, ich habe mir die Assists angesehen. Zion, top of the key, top of the key. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Schaut euch das Ganze mal an. Die Assists, die er auch spielt, ich habe vorhin Björn den einen oder anderen Assist geschickt und mich gesagt, was geht hier eigentlich bitte ab? Zion bekommt den Defensiv-Rebound, dribbelt nach vorne, Crossover nach rechts, nach links, dann spielt er den Lob-Pass auf Herb Jones, der finisht per Alley-Oop. Und ich denke mir so, okay, vielleicht muss ich mir mal ein paar Pelicans-Spiele ansehen. Genau, also Pelicans sehen gerade echt richtig stark aus. Ob sie das natürlich dann durchziehen können, mal abwarten. Und Björn wird jetzt sicherlich auch gleich noch auf den Schedule zu sprechen kommen. Auch das ist sicherlich ein Thema.
Ja, genau, perfekter Alley-Oop wie von Zion. Du hast halt jetzt eine Menge Teams geschlagen, wo du sagst, okay, die musst du halt auch schlagen. Also zuletzt eigentlich alles so im Februar oder ab 10. Februar, du hast Portland, Memphis, Washington, Houston geschlagen. Dann hast du gegen Miami, Chicago verloren, gegen New York gewonnen, gegen Indiana verloren, dann Back-to-Back gegen Indiana gespielt, das zweite hast du gewonnen und dann jetzt Toronto, Philly, Atlanta. Also da sind ein, zwei Siege dabei, die sicherlich beeindruckend sind, aber die meisten dieser Teams sind irgendwelche wacken East-Teams, die du halt jetzt weggeklatscht hast nach dem All-Star-Break, wo du ja auch vorhin, das hast du genau richtig gesagt eigentlich, das ist ein interessanter Gedanke, dass es mittlerweile halt wirklich so ist, dass bestimmte Teams einfach schon so mental ausgecheckt haben. Der All-Star-Break war jetzt, das war ja auch wieder ein sehr später All-Star-Break, wir haben gar nicht mehr so viele Spiele bis zum Saisonfinale und diese ganzen Teams, so Atlanta, Toronto, Washington, die wissen ja alle, dass sie dann sind. Memphis weiß, sie haben keine Chance mehr. Portland weiß schon die ganze Zeit, sie haben keine Chance mehr. Und ich glaube, das wussten die auch am Anfang der Saison. Da war es auch sehr unwahrscheinlich, dass die was reißen. Aber ich glaube, du spielst noch mit einer anderen Euphorie, als wenn du so 40 Niederlagen jetzt in den Beinen hast und dir denkst so, ah, okay, jetzt spielen wir gegen die. Ja, okay, heute verlieren wir wieder. Ja. Das muss man so ein bisschen mit reinrechnen, finde ich, Post-All-Star-Break. Aber apropos Post-All-Star-Break. Also seit dem All-Star-Break haben die Pelicans die beste Defense der Liga. Nochmal halt auch gegen viele schwächere Teams gespielt, aber trotzdem ist schon beeindruckend. Sie sind in der Offense irgendwie Platz 9. Das macht das zweitbeste Net-Rating hinter den Celtics. Also das ist schon nicht schlecht, was die Pels gerade abliefern. Aber gerade bei den Pelicans, wir wissen es ja auch bei der Zion-Personalie und insgesamt mit den Pels, ey, zeig mir das mal über eine ganze Saison. Zeig mir das mal in den Playoffs, weil das ist jetzt im Moment eine schöne Story. Aber wir haben so oft erlebt, dass irgendwelche Teams Runs haben und dann sind die Runs halt irgendwann wieder vorbei und du rutscht wieder runter. Keiner redet gerade über die Kings beispielsweise.
Das stimmt.
Keiner redet über die Kings. Die Kings haben auch geile Runs in der Liga. Kings sind auch teilweise hoch in der Tabelle und jetzt gerade sind sie in Richtung Play-In unterwegs.
Ja, deswegen muss das Ganze echt immer einordnen, muss sich auch ein bisschen den Spielplan anschauen. Trotz allem, Pelicans, ja, ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch nicht schlecht, mit einem Schwung in die Playoffs reinzukommen, mit einfach einer guten Serie, mit dem, vor allen Dingen, dass dann die Spieler auch fit sind. Und Zion sieht einfach jetzt nicht schlecht aus, er hat jetzt 53 Spiele gemacht, Brandon Ingram hat 58 Spiele, CJ McCollum 48, Trey Murphy ist ja erst nach ein paar Wochen überhaupt erstmal mit dazu gestoßen. Valanciunas, Herb Jones, auch Herb Jones spielt wieder eine wahnsinnig gute Saison, auch von den Quoten her und ist mit der beste Verteidiger. Aber ja,
Was trifft ein Herb von der Dreierlinie? Der ist ziemlich weit oben.
43,5%. Ja. Also das ist, übrigens wäre immer, ich muss das mal nochmal ganz kurz hier, was, Grayson Allen?
Ja, also, ja, das ist abartig.
Was spielt denn der eigentlich? Also ich weiß nicht, ob er das in den Playoffs dann so bestätigen kann. Ja, und auch die Bucks-Fans sagen schon immer so, ja, warten wir mal ab. Wir wissen aus Erfahrung, Grayson Allen in den Playoffs ist dann meistens nicht der Spieler, wo man denkt, dass er ist. Aber der trifft gerade 47,4% bei 5,6 Dreier-Attempts. Der hat auch heute wieder gegen wen haben die Suns gespielt? Gegen die Cavs. Genau, gegen die Cavs hat er auch wieder, Moment, 4 von 5. Das ist einfach, also sein Shooting ist wirklich absolut irre. Übrigens, Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker standen mal wieder gemeinsam auf dem Feld. Also,
und
Breaking
haben
News.
Alle über 20, glaube ich, gescored, ne? Ich habe es mir vorhin angeguckt.
Ja, haben sie.
Fand ich witzig, die haben, glaube ich, zusammen alle drei 67 Würfe genommen. Also das ist halt eine Menge Volumen, was du dann verlierst, ne? Für die anderen Spieler, das ist gar nicht so einfach. Und dann vor allem noch als Roleplayer so zu funktionieren, weil Grayson Allen manchmal ist seine Aufgabe, die zweite, dritte Option zu sein. Jetzt heute Nacht war es wieder, sei die vierte Option und treffe ein paar Catch-and-Shoot-Dreier. Und auch das tut er. Also der macht wirklich eine gute Saison, muss man sagen, für die Suns.
Das stimmt. Ja, Freunde, das war so ein bisschen ein Rundumschlag. Mal schauen, über was wir nächste Woche dann sprechen, was bis dahin passiert. Vielleicht hat sich dann auch schon wieder was in den Play-In-Rängen getan oder vielleicht auch an der Spitze. Für heute sind wir, glaube ich, durch, oder? Heute waren jetzt wirklich viele Themen mit dabei. Wir haben sogar die Nets untergebracht. Also,
ey,
Leute.
Dass wir das hinbekommen haben, wirklich, weil die Nets sind so unterm Radar. Ja, nee, war cool. Hat Bock gemacht. Bisschen anderer Aufbau heute und einfach die Kategorien ein bisschen länger heute ausführlicher gemacht. Nee, war cool, geiler Pod. Und ja, lass nächste Woche schauen, dass wir vielleicht dann wieder mal ein großes Thema mitbringen, was dann wieder ein bisschen mehr Platz findet. Aber mir machen auch solche Pods Spaß.
Wir könnten, ich weiß nicht, ob nächste Woche, ich will das jetzt nicht als Versprechung machen, aber ich weiß auch, dass der Pod immer gut funktioniert. Die Top 10 Player der NBA-Saison. Das wäre nämlich ein Fan. Müssen wir nicht nächste Woche machen? Ja. Können wir vielleicht noch irgendwie so 2 Wochen vor Saisonende?
Ja, oder kurz vorm Play-In, so in der Woche.
Genau, richtig. Ja. Weil da gibt's ja immer viel Diskussionsbedarf und die Leute regen sich dann immer auf. Ah, wie könnt ihr den und das? Also.
Und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich immer unsere Power-Rankings vergesse. Aber ich habe, glaube ich, eine Liste in meinem Geldbeutel. Der liegt jetzt nur gerade da drüben. Weil ich guck kurz nach, das will ich schnell wissen.
Ja, oh mein Gott, ich wünschte, er hätte die Liste einfach vernichtet. Ich weiß immer noch, dass Björn die Lakers in der 1 hatte und ich habe die Warriors in der 3 oder 4.
Nein, das meine ich nicht. Wir haben jeweils die Top 10 Player diese Saison für uns ausgeschrieben.
Ach so, ja.
Das habe ich einfach aufgehoben, die ganze Saison über in meinem Geldbeutel, weil ich einfach das nicht wegwerfen wollte, damit wir das am Ende der Saison vergleichen können. Und ich sehe hier gerade, ich sehe hier bei mir 1-2 Namen, wo ich mich richtig schäme. bei dir sieht's. Ja, aber auch bei dir.
Okay. Ja.
Oh ja.
Ich glaube,
ja.
Ich hatte Embiid an der 10, oder? War das nicht so?
Nein. Ich verrate jetzt noch nichts, aber okay. Das ist eine Bildliste. Die gehen wir dann durch.
Ey, der Björn, jetzt packt er hier den Cliffhanger aus. Das Geile ist auch für mich, weil ich ja selber nicht mehr weiß, was wir da damals verzapft haben. Also für mich ist genau gerade das Gleiche wie für euch auch. Ja, Freunde. Das war's für heute. Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. patreon.com/das5.viertel, wenn ihr Lust habt, mich und Björn zu supporten. Ne? Björn und mich, ich Esel, sorry. auch gerade eben noch gecheckt. Dann checkt da gerne, schaut da gerne rein, könnt eure Fragen stellen. Und hat Spaß gemacht. Also ja, dafür, voll, dass es heute kein großes Thema mit dabei war. Björn, wir hören uns wie immer am Freitag zur Pod-Aufnahme. Genau, und an alle anderen wieder ganz normal nächste Woche zum Main-Pod. Danke für den geilen Pod. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.